Mensch, Alex, was mit deiner Küche los?
Ja, nett, oder? Schön luftig hier.
Ja, und die Küchenkräuter direkt neben dem Tisch?
Ja, bist du mal am Löwenzahnnuckel?
Ja, und warum sind hier so viele Leute? Helfen die etwa beim Kochen?
Axel, hast du schon wieder deine Tabletten falsch eingestellt? Mensch, wir sind doch heute Outdoor in Görn auf dem Museumshof.
Ach, deshalb Frau Wolltraum neben der Bio-Schokolade und dem Weinhändler.
Ja, und guck mal, da ist auch der Bürgermeister. Moin!
Na, dann lass mal Podcast machen. Oh shit, nicht schon wieder.
Hallo Schiedis und herzlich willkommen zum Möwenschied, der Podcast heute komplett
total verrückt.
Alles
total verrückt. Crazy. Ihr hört ja schon im Hintergrund, wir sind wie Open Air heute, es ist laut um uns rum etwas, also ihr werdet wahrscheinlich, siehst du, genau.
Rufen auch welche im Hintergrund, ne?
Alles gut.
Ja, und wir sind heute auf dem Museumshof in Görn und haben auf dem Museumshof in Görn, wir haben überlegt, mal sehen, ob wir ein paar Interviews zusammenkriegen, und wir können euch sagen, es ist der absolute Knaller.
Ihr seht es an der Folgenlänge, wahrscheinlich, es ist sehr, sehr viel geworden. Wahrscheinlich müssen wir sogar stückeln. Ich sag das jetzt mal, weil wir wissen noch gar nicht, was jetzt genau alles rausgekommen ist bei der ganzen Sache. Ja, genau, also es hat echt riesen Spaß gemacht oder macht uns immer noch Spaß, und jetzt sind wir hier am Start.
Ja, wir haben heute Interviews mit dem Bürgermeister von Görn, mit dem Bienenpapa, mit Frau Wollhimmel. Das klingt jetzt erstmal
Frau Wollhimmel.
Frau Wolle, ja, ich weiß, okay. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen wie Märchen, aber wir haben was über Fasten erzählt. Wir haben
Alex, denkst du, wir sind
großartige Künstler dabei. Also alles, ich bin total begeistert.
Die Schiedis hören das aber jetzt hinterher noch. Du weißt, du bist in der Vergangenheit, ist ja Quatsch.
Haben wir alles in der Vergangenheit auch schon gehabt.
Also wir machen quasi eine Vorschau jetzt.
Ach so.
Ich bin total durcheinander. Ich bin raus.
Also wir haben den 16-Jährigen, der seine eigene Schokocreme herstellt.
Ja, krass.
Leck mich am Arsch. Kaufe ich jetzt nämlich noch mit.
Ja, super.
Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge.
Richtig, so
und,
ist es.
Und also mehr Rügen geht nicht, muss ich sagen.
Genau, wir tauchen heute wirklich richtig, 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 richtig tief ein und haben, glaube ich, eine wirklich super Folge zusammengezaubert. Und hört euch mal an, was wir so gemacht haben, und viel Spaß dabei.
Auf geht's. So, und jetzt haben wir auch schon den ersten Gast, und jetzt steht auf deinem Schild Museumsjörn. Ich sag einfach mal, du wirst wahrscheinlich Jörn heißen.
Genau.
Ja, Mensch, moin, herzlich willkommen bei uns. Ja, schön. Wie geht's dir? Alles gut?
Wunderschönes Wetter, ne? So gut besuchte Veranstaltung, auf der wir hier sind. Ich bin sehr zufrieden. Ne?
Bist du das erste Mal? Du bist Museumsbjörn, heißt, du bist hier derjenige, der so ein bisschen das Sagen hat?
Genau.
Ja, sehr gut.
Da haben wir gleich den richtigen erwischt, ist ja wunderbar.
Dann sagen wir lieber nicht, dass wir hier einen Stuhl geklaut haben, auf dem ich sitze. Nein, also du bist tatsächlich der auch für den Museumshof hier in Görn verantwortlich ist?
Na ja, also für die Museumsgesellschaft, ne? Also es gibt ja die Museumsgesellschaft. Der Hof ist da nicht Teil des, also nicht Bestandteil der Gesellschaft, sondern das Ruckhus in Görn, das Heimatmuseum, das Schulmuseum Mittelhagen plus das Seefahrerhaus Selin.
Oh, das ist auch eine ganze Menge.
Vier.
Ja.
Also das sind alle die euch quasi finanzieren, euch unterstützen, oder?
Nee, die ihr finanzieren müsst, denke ich, ne?
Genau.
Ach so,
die wir betreiben.
Also
letztendlich wurden die Museen ja immer die Jahre zuvor über die Kuhverwaltung mit beackert, ne?
Ja.
Und dann hat man ja 2021 die Museumsgesellschaft gegründet als Tochter der Infrastrukturgesellschaft Mönchgutbahn.
Ah, okay.
Und sozusagen den Betrieb dann in die Museumsgesellschaft, also der laufenden Museen sozusagen gebündelt.
Ja, okay. Ja, und habt ihr das jetzt hier ausgerichtet als Teil, oder bist du einfach als Besucher da?
Nee, das ist wiederum, ausgerichtet hat das der Förderverein der Mönchguter Museen.
Ja.
Da sitze ich im Vorstand und bin Vorsitzender.
Okay.
Also das ist so eine Doppelfunktion, ne? Einmal Museumsgesellschaft, Geschäftsführer plus Vorstand von Fördervereinen der Museen. Das passt ja inhaltlich sehr gut zusammen darum. Mhm. Genau, und hier den Hof, den bewirtschaften wir mit dem Förderverein. Also das ist wiederum nicht Museumsgesellschaft, sondern...
Gott, das ist ganz schön kompliziert. Ich kämpfe gerade.
Also ich sehe, du hast eine Einladung bekommen, dass du herkommen darfst.
Ja.
Ist das die erste Veranstaltung hier, oder?
Dieses Jahr schon. Wir haben letztes Jahr auch schon einmal ein Museumshoffest gemacht. Das war so im Herbst oder Ende des Sommers. Das war sehr gut besucht. Ne? Das war so ein Testballon, weil perspektivisch wollen wir natürlich den Hof auch wieder irgendwo dauerhafter betreiben. Also vielleicht jetzt nicht täglich, aber zumindest auch dieses Jahr haben wir 3 Termine, wo wir das betreiben. Die Kurverwaltung macht auch nochmal hier was im Sommer.
Schön, schön.
Und dann hätten wir zumindest 4 Termine über die Saison gesehen. Mhm. Aber Ziel ist es natürlich dauerhaft, das Ganze wieder irgendwo.
Ja. Also man kann euch also auch besuchen unter der Woche als Urlauber, als Einheimischer und kann sich hier angucken, was hier auf dem Museumshof passiert oder gibt es da Einschränkungen?
Nein, nein. Also sobald das Tor offen ist, dann ist Marie kümmert sich ja hier um das Gelände, ne? Und die Geländepflege und so, sie ist eigentlich fast täglich hier oder ist täglich hier im Sommer und dann ist eigentlich auch immer das Tor auf. Also,
ja, schön.
Aber wir können uns wirklich nur um den Außenbereich kümmern. Alles, was drin ist, da kann man vielleicht mal reingucken, aber das bedarf auch noch ordentlich Arbeit, bis man da wieder sinnvoll öffnen kann.
Und darf ich mal so, das ist vielleicht auch unwissend, aber was war das ursprünglich hier in Görn? Das ist ja wirklich die Ortsmitte von Görn fast, ne? Die historische?
Naja, nee, ursprünglich, die Ortsmitte ist ja weiter unten am Wasser. Ne?
Ah, also,
weil das ja Fischerbauern waren, das ist ja die Ortsmitte erst seit Bäderentwicklung.
Ah, ne? Okay.
Also das war ja früher, das wurde ja alles so ab 1880 erst gebaut.
Ja.
Und vorher war das eher südlich, also da, wo das Rokus ist hier um die Ecke. Das war eher so der Ortskern, weil das war... Weil die Fischer ihr Material ja nicht den ganzen Berg hochschleppen wollten, sondern nur so ein bisschen
den Halbberg.
Ja, wir haben es gemerkt, Alex, ne? Als wir vorne so Technik hochgeschleppt haben, ist nicht einfach.
Das ist ja erst wirklich vor 150 Jahren circa, dann hier der Bereich entstanden und wurde immer mehr zugebaut. Und natürlich waren damals die Hochstellen verteilt, ne? War ja genug Fläche da.
Ja.
Und das
schön war's.
So eine alte Hochstelle von. Die hat schon 400, 500 Jahre auf dem
Kopf. Ah, okay.
Ja, cool. Ja, ist wirklich sehr gemütlich hier, ein schöner Hof. Also ich kenne das auch noch als Kind, waren wir hier öfter mal zum Wandertag auch tatsächlich. Hier und auch da weiter oben in dem Museum, was da war.
Ja.
Ne, die Straße noch ein Stückchen weiter hoch, genau. War ja immer so ein bisschen Highlight auch, war immer ganz interessant. Also man konnte so praktisch, und kann man wahrscheinlich heute auch noch, so die Geschichte der Fischer hier und so ein bisschen, wie sie gelebt haben, so ein bisschen nachvollziehen. Ne, so.
Ja, wir haben es, das Heimatmuseum haben wir ja komplett umgebaut. Mhm. Ne? Also das ist, wir haben einmal alles rausgenommen und dann jetzt über den Winter wieder alles neu gemacht, mit Hilfe von Fördergeldern, die über die Gemeinde wiederum beantragt wurden. Also, aber haben da jetzt ein komplett neues Konzept umgesetzt. Das ist jetzt sehr digital. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Heimatmuseum
wart. Ist schon eine Weile her, muss ich ehrlich zugeben.
Müsst ihr mal vorbeikommen tatsächlich.
Ja, okay.
Und euch mal angucken.
Ja, sehr schön. Das machen wir sehr gerne.
Aber toll, dass das so modernisiert wurde. Das ist klasse.
Ja.
Und hier heute auf dem Museumshof haben wir schon, also wir sind schon rumgelaufen, wir haben uns auch schon mit ein paar Leuten unterhalten. Es sind sehr viele Handwerker da, würde ich sagen.
Ja. Ne?
Also sehr, sehr handwerksbetont, sehr schöne Sachen. Also
es ist ja das, was auf dem Hof passt, ne?
Ja, also absolut, ja. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die nicht kein Handwerk haben, Max.
Also die gucken uns alle so komisch an hier auch, ne? Genau. Was machen die denn mit den komischen Kopfhörern da?
Digitalhandwerker,
ja, sozusagen, genau.
Nein, also wunderschön. Ich habe hier hinten vorhin gerade Wolle angefasst. Also wenn du das noch nicht angefasst hast, Jörn, Alpaka-Wolle angefasst und verschiedene Wollarten in der Hand gehalten.
Ich wollte ihn gerade noch zurückhalten, er wollte schon reinspringen.
Ja.
haben wir tatsächlich im Heimatmuseum auch. Da haben wir mit Nordwolle zusammengearbeitet und die haben uns auch so Tastproben und so.
Ja, genau.
Weil das sind ja immer...
Unglaublich gut.
Das muss ja interaktiver sein, ne? Also irgendwie ein haptisches Erlebnis auch. Und genau, das haben wir natürlich in die neuen Ausstellungen integriert.
Sehr schön. Okay. Und du bist auch Rüganer oder bist du irgendwann auf die Insel gekommen? Oder?
Ja, vor 2 Jahren. Also
das ist noch nicht so lange her?
Nö, also seit April 2021 bin ich jetzt hier auf der Insel.
Das ist auch noch ganz
frisch. Ja, sozusagen. Ich bin kein Rüganer, ich bin aber Mecklenburger.
Also, das ist ja schon mal gut.
Sogar eigentlich meine Mutter ist Pommer. Also ich bin Hälfte-Hälfte.
Hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Das sehr schön. Also in Stadtsprache ist das Ribnitz-Dammgarten, haben wir gelernt.
Genau, da ist die Grenze. Aber fühlst du dich wohl auf der Insel?
Ja. Also ich habe vorher 20 Jahre in Berlin gelebt. Ne,
und das ist ein Kontrast.
Und gearbeitet und wollte aber immer, ich komme aus Neubrandenburg eigentlich und wollte eigentlich immer wieder zurück in den Norden. Und das muss sich aber irgendwie ergeben. Ne? So arbeitsmäßig ist ja speziell, ich bin Museumswissenschaftler, da kriegt man auch nicht überall was.
Das hört sich interessant
an. Also im Hotel kann jeder arbeiten hier.
Mein Job denn nicht.
Nee, richtig.
Genau.
Richtig.
Aber das hat jetzt, also ich bin zufrieden hier.
Ja, schön. Das ist
das hört sich auch gut an.
Ja, ja, klasse.
Wenn man dann gleich mehrere Standorte auch betreuen kann, ist das auch abwechslungsreich, kann ich mir vorstellen. Ne? Das ist
der Job ist, jeden Tag gibt es eine neue Herausforderung. Ne?
Ja, Mensch.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Wenn du möchtest, wir haben noch einen Rügenquiz. Das ist für dich wahrscheinlich besonders herausfordernd. Aber wenn du möchtest, könntest du mitmachen. Das sind so 4-5 Fragen über die Insel.
Probiere ich.
Willst du mal versuchen?
Okay, ja? Wir fangen nochmal ganz...
Nein, das sind tatsächlich auch Fragen, die stellen wir uns manchmal auch so. Und eigentlich stelle ich die immer nur Axel, weil der das weiß.
Naja. Okay. Wow, die erste Frage ist, wie heißt denn die kleine Insel zwischen Rügen und Stralsund?
Der Denholm?
Ja, oh, das ist schon sehr perfekt. Sehr gut gemacht. Das war zum Rangewöhnen erstmal. Wie nennt man denn die Holzflöcke, die zum Küstenschutz in die Ostsee gerammt werden?
Das sind Buhnen.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Das sind ja Anfängerfragen.
Ja, oh. Also, wir sollen das Level ein bisschen erhöhen, ja?
Ja.
Okay, okay. Bitte. Ja, warte auf, dann fangen wir mal an. Okay, wie viele Städte gibt es dann auf Rügen?
Die können wir ja einmal durchzählen. Also, wir haben die Landstadt Garz, wir haben Putbus, ja. Bergen, Sassnitz, das war's.
Stimmt, ja. 4 Stück.
Oh, genau. Nicht schlecht.
Ja, ich bin beeindruckt. Also wir müssen noch ein bisschen mehr anziehen, glaube ich. Also das ist alles, wow, jetzt kommen wir wirklich, das hätte ich selber auch nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Wie heißt denn das größte Hünengrab auf der Insel Rügen? Und wo befindet es sich?
Oh, das ist schwer.
Also ich weiß, dass das Gräberfeld von Lankengranitz relativ groß ist.
Stimmt, aber
da sind wir wahrscheinlich nicht als einziges, da muss ich passen tatsächlich.
Das also, ich weiß nicht, welches das größte ist. Nee, richtig. Ich habe es auch nicht gewusst, ganz ehrlich. Nee. Das ist der Dobberwort in Sagat.
Das ist das
größte.
Tatsächlich in Asgard, die hat das wahrscheinlich drauf gebaut, ne?
Asgard ist da entstanden, ja genau. Rundrum gebaut.
Richtig.
Haben wir jetzt schon, das waren schon 4 oder 5.
Das war schon, ne? Ja, natürlich.
Ja, super, ne?
Jörn, wenn du möchtest, also wir haben hier so eine schöne Möwenskitasse und wir haben nämlich gesagt, jeder, der im Rügenquiz hier ein bisschen was bringt und du hast mehr als ein bisschen was gebracht, vielleicht möchtest du die ja haben.
Ja,
zumindest Kaffee kann man draus trinken.
Genau.
Wir freuen uns, dass du der erste Gast warst.
Danke. Ja,
und vielen Dank. Sagen einfach vielen Dank. Ja,
ja, genau. Ich kann auch gerne noch ein paar Leute hier
rüberschicken. Zeig deine Tasse nicht so weit rum. Wir haben da nicht so viele von.
Nein, aber sehr, sehr gerne. Ja, wie genau. Dafür sind wir heute hier. Genau. Ja. Jeder, der was erzählen will, der kann gerne langkommen. Und sehr schön. Hat uns Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Mir auch. Danke.
Vielen Dank. Cool. Einen schönen Tag noch.
Danke. Euch auch.
So, und jetzt haben wir hier schon unsere nächsten Gasti.
Genau, Alex.
Sehr gut. Wir gendern ja hier auch auf unsere eigene Art. Die liebe Theresa und ich glaube, du wirst aber Tessi genannt, oder?
Ja, von den meisten schon, ja.
Von den meisten schon.
Also wir sagen auch mal Tessi, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Das ist sehr schön. Ich kenne jemanden, der Ossi heißt und jetzt kenne ich auch jemanden, der Tessi heißt.
Ja, siehst du mal.
Das ist verrückt. Nicht schön, dass du auf unserer Bank, also wir haben ja den Erzählsessel schnell ausgetauscht gegen eine Bank, weil der Erzählsessel war so niedrig, da wärst du gar nicht ans Mikro angekommen. Mhm. Schön, dass du bei uns Platz genommen hast und du bist hier auch auf dem Museumshof und stellst Sachen aus, oder?
Genau, also ich bin mit meiner Mutti hier. Wir haben zusammen Küstengut Rügen. Also ich bin ja Fotografin und das sind alles meine Fotografien von der Insel, die wir weiterverarbeiten.
Oh.
Also man hat dann halt kleine Schmuckfassungen oder mal eine Mini-Garderobe aus Holz, wo dann per Fototransferverfahren halt ein Fotomotiv von der Insel Rügen halt per Hand übertragen wird.
Ah, das ist ja sehr cool. Also du machst praktisch, du läufst rum mit deiner Kamera, machst ein Foto von einem schönen Punkt auf Rügen.
Genau.
Und dann überlegst du, auf welches Schmuckstück oder Möbelstück mache ich das rauf?
Genau.
Was ist das Größte, was ihr da machen könnt?
Das wird halt alles per Hand übertragen. Das Größte, was wir jetzt halt da haben, ist ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel. Das ist 30x40 groß und das sind dann wirklich schon 2 A4-Blätter, die man halt direkt übertragen muss. Und das ist schon echt kompliziert.
Ah, okay.
Wobei nicht die großen Sachen sind so faszinierend, was ich bei euch gesehen habe vorne, sondern eher die kleinen. Also ihr habt auch so Ohrstecker und Kettenanhänger und so weiter, die wirklich sehr, sehr klein und sehr filigran gearbeitet sind, wo dann deine Fotos auch eben mit eingearbeitet sind. Ne?
Die kleinsten sind 8 mm. Da muss man dann schon wirklich genau hingucken, dass man dann noch erkennt, welches Motiv da jetzt drauf ist, ob man dann jetzt eine Kreideküste bei sich trägt oder eine
Genau. Und wie ist das so im Verkauf? Also wenn dann jemand kommt und sagt, ja, oh, die finde ich ja sehr schön, was ist da drauf? Und du fängst dann an mit der Lupe zu gucken und sagst, na, könnte die Kreideküste sein? Oh, nee, ist eine Möwe.
Nee, also man erkennt das schon.
Ja.
Wir müssen halt echt immer darauf hinweisen, dass das halt wirklich unsere Fotos sind, die wir dort weiterverarbeiten. Weil auf den ersten Blick
sieht man das nicht
so. Leute halt, ja, sind irgendwelche Ohrstecker.
Das ist erklärungsbedürftig. Aber das ist sehr cool, weil das was ist, was ja nicht jeder hat. Ist das denn auch, also ich sag jetzt mal, ne, geht das auch, wenn es wird ja viel geheiratet auf der Insel, wenn ein Hochzeitspaar kommt und ich sag jetzt mal, du machst jetzt die Hochzeitsfotografie und die dann sagen, oh, das hätte ich aber auch gern in der Kette oder so. Geht das auch?
Ja, das geht auch alles.
Schön.
Also wir haben tatsächlich auch schon mal so eine kleine Holzbox halt gemacht, wo dann ein Hochzeitsfoto drauf war. Oder wir haben auch schon für eine Hochzeit in Binz, wir haben halt so 13x13 Holzbilder zum Hinstellen. Und da haben wir die als Gastgeschenke fertig gemacht.
Toll.
Weil es gibt ja von Tag am Meer da diese beiden Figuren da in Binz.
Ja.
Und davon hatte ich mal vor Jahren ein Foto gemacht und
Die habt ihr dann weiterverarbeitet.
Genau, ja. Die haben wir als Foto gemacht und sie ist totaler Fan von den Sachen.
Ja, schön. Genau. Also wenn ihr nicht auf dem Museumshof hier seid in Görn, mhm, und man möchte gerne von euch trotzdem irgendwas kaufen oder irgendwie, seid ihr online präsent oder wie seid ihr da? Oder ihr habt ja auch einen Laden, ne? Also habe ich genau vorhin mitgekriegt. Wo seid ihr da?
Wir haben eine kleine Werkstatt mit Verkauf in Garz. Wir sind da super versteckt. Deswegen muss man am besten immer über Google oder Instagram oder Facebook gucken, dass man halt den Standort sieht, wie man uns findet. Also es ist bei Google auch eingetragen, aber es ist halt in der Seitenstraße.
Okay, aber ihr seid auch sehr oft auf Märkten und so weiter präsent, ne? Also genau, alles, was auf der Insel passiert sowieso, seid ihr auch auf dem Festland unterwegs, oder?
Nee, hauptsächlich auf der Insel. Und dann also regelmäßig eigentlich der grüne Markt in Gingst,
okay,
dann über den Sommer und sicherlich auch wieder in Lauterbach, der Kreativmarkt. Und dann
und wenn wir einfach so eine Buslinie umlenken, also ich meine, wir können ja mit dem VVR mal sprechen und dann sagen wir, also der Bus muss da vor der Tür halten. Das wäre eine Idee, oder?
Wäre eine Idee, das stimmt.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob der die Straße rumkommt.
Gibt ja kleine Busse.
Ist klein,
ne? Vor allem zum Jagdschutz fährt ja auch bloß ein kleiner Bus. Das kriegen wir schon hin.
Das kriegen wir VVR gedreht, ne? Genau.
Elektrobus. Und wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Weil das ist ja schon was. Also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass man da abends beim Tatort sitzt und denkt, weißt du, also so ein Fototransferverfahren, fand ich schon immer mal interessant.
Also ich habe halt 2016 meinen Meister fertig gemacht.
Du bist Meisterin?
Ja, genau.
In Fotografie, oder?
Ja, genau.
Oh, das ist aber auch
und,
sehr gut.
Mir war es einfach zu schade, meine Bilder immer nur auf dem Computer zu haben. Und deswegen habe ich zu Mutti gesagt, ich muss irgendwas finden, dass ich halt mit den Händen auch arbeiten kann, dass meine Fotos irgendwie anders präsent sind. Und naja, jetzt sagen wir immer, es ist ein Stück Küste für jeden und für jeden eine Kleinigkeit dabei.
Ja, sehr schön.
Das ist eine coole Idee.
Coole Idee, muss ich auch sagen. Ja, genau. Das ist auch, und wie gesagt, genau, nur auf dem Rechner. Wir haben auch 1000 Fotos auf dem Rechner, die man sich nie wieder anguckt unter Umständen.
Na, das sind bei mir Nacktfotos, das ist ein Problem. Also da gucke ich schon mal, aber
okay,
das ist so die bessere Zeit.
Darüber reden wir jetzt nicht. Genau. Aber
könnte man da auch Schmuck draus machen? Ich habe da Ideen. Nein, kleiner Spaß. Das ist ja
nein. Nee, das finde ich wirklich schön. Also dann hat man wirklich auch was man wirklich anfassen kann, was man am Hals trägt, was man immer bei sich hat und wo man eine schöne Erinnerung hat, dann auch, finde ich sehr, sehr gut. Ja, cool. Sehr gut.
Ja, und sag nochmal, wie die Firma heißt, damit das auch am Anfang ist das gut und am Ende ist das auch immer nochmal gut.
Genau.
Also das ist Küstengut Rügen und wir sitzen in Garz.
Ja, siehst du, das ist doch sehr schön. Und habt ihr heute schon, also sind ja schon ein paar Leute hier durchgelaufen, aber habt ihr schon nette Gespräche gehabt? Oder
ja, auf jeden Fall. Also haben auch wieder sehr positive Resonanz bekommen, dass das wirklich cool, sehr schön ist und dass man aber genau hingucken muss, was das denn ist.
Ja, ich komme nachher auch nochmal gucken. Axel, du warst ja eben schon
da. Ich war schon da. Ja, genau. Deine Mama hat ja auch erzählt, ihr müsst mit den Leuten ins Gespräch kommen. Man sieht das nicht auf den ersten Blick, genau, was da für Schätze eigentlich liegen. Ne? Und das ist eigentlich immer so ein bisschen auch eure Verkaufstaktik, sage ich mal, dass ihr dann wirklich den Leuten erklärt, was los ist, damit die auch so ein Auge dafür kriegen. Und dann ist das dann wahrscheinlich auch von Erfolg gekrönt, dass man dann auch wirklich den Leuten das dann an den Mann bringt.
Ist mir gerade noch eingefallen, habt ihr einen bestimmten Typ Kunden, also wo du sagst, also wenn die extra nach Garz kommen, ne, dann kommen die ja extra wegen euch. Also die haben sich ja dann meist schon damit beschäftigt, was euch besonders macht. Also
meistens sind das Kunden, die uns schon kennen von irgendwelchen Märkten oder die dann sagen, sie brauchen wieder neue Ohrstecker
sehr schön,
der Neues mitbringt.
Ja, aber das ist ja das größte Kompliment, wenn nochmal Kunden wiederkommen und sagen, wir brauchen da noch was. Ja. Das ist ja klasse. Wollen wir noch einen Rügenquiz machen, Axel?
Ja komm, wir versuchen es mal. Wir fangen mal wieder ganz leicht an. Oh. Ne? Also zu DDR-Zeiten war auf der Insel ein Regierungsferienresort. Auf dieser Insel ein Regierungsferienresort. Wie heißt diese Insel nahe Rügen?
Die Insel nahe Rügen?
Ja. Wo das DDR-Ferien, wo die großen Bonzen ihre Ferien verbracht haben.
Das war auf der Insel Film.
Ja genau, sehr schön. Richtig.
Ich war da noch nicht mal geboren.
Stimmt, aber dafür hast du es aber gut gekriegt.
Du bist noch ein bisschen jünger, ja, aber ich soll das nicht immer so fragen, weil Axel schimpft dann mit mir, wenn ich anfange, Alter zu raten. Aber ich würde dich jetzt so, ich sag mal, wenn du Meisterin der Fotografie bist, Anfang. Also Ende 20, Anfang 30.
Ich bin die letzte Woche 32 geworden.
Ja, siehst du. Also,
herzlichen Glückwunsch schon nachträglich.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Pass auf, nächste Frage. In welchem Ort befindet sich der einzige Flugplatz Rügens?
Göttin.
Ja, sehr schön, haben wir auch. Dann haben wir nochmal eine Frage. Du bist ja Rüganerin, ne? Genau. Und dann die große Frage, Fit oder Fitte, wo liegt was?
Fit liegt bei uns auf Rügen und Fitte Insel Hiddensee.
Hey,
krass.
Fachfrau,
ja,
oder?
Sehr gut.
Das hätten wir auch nicht so schnell gewusst, oder?
Nee. Ja,
genau. So, eine Frage haben wir noch, pass auf. Also eigentlich, du hast es ja eigentlich schon geschafft, aber eine, komm auf, nehmen wir mal noch eine etwas schwierigere. Was bedeutet der Name Tiso? Das ist wirklich kompliziert, also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Tiso?
Ja. Hast du eine Idee?
Nee, nicht so richtig. Da muss ich tatsächlich passen.
Du kannst auch passen, gar kein Problem. Das ist slawisch und das nennt sich das der Eibenort. Und Eiben waren wohl früher ein heiliges Gewächs. Und,
das ist auch ungefähr die schwierigste Frage, die man stellen kann.
Aber ja, weißt du, jeder muss wenigstens eine komplizierte Frage kriegen. Ja, aber vielen Dank, dass du dabei warst und mitgemacht hast. Ich hoffe, dass es für euch ein erfolgreicher Tag noch heute wird, dass ihr heute noch ordentlich was verkauft und ordentlich euren Schmuck präsentieren könnt.
Ja. Danke, dass du uns so ein bisschen Zeit geschenkt hast. Das ist auch wichtig. Ihr habt ja alle gut zu tun. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Und viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke. So, und jetzt haben wir schon den nächsten Gast. Jetzt haben wir hier einen jungen Mann. Ich glaube, du bist fast sogar der jüngste Aussteller hier, wenn ich mich so umgeguckt habe. Der Merwan, richtig?
Ja, genau. Ich bin 16 Jahre alt.
Du bist 16 bist du erst.
Da gehst du noch zur Schule.
Ja, ich bin in der 10. Klasse.
In welcher Schule?
CAT Selin.
Ah ja, okay. Also quasi um die Ecke. Genau. Kann man sagen, ja. Genau.
Genau, und du hast, das Besondere bei dir ist ja, also ist das deine Schwester, die hier unten mitsteht, oder?
Ja, die hilft ein bisschen.
Die muss mitarbeiten, sehr, ja, genau. Sehr gut. Du als Geschäftsführer sitzt jetzt hier im Podcast.
Der CEO.
Der CEO sitzt im Podcast und deine Schwester darf unten ein bisschen arbeiten. Und erzähl mal, was habt ihr denn da unten Schönes?
Das ist Chocup, eine vegane Schokocreme.
Okay.
Die habe ich vor 3 Jahren, 2020, angefangen zu entwickeln. Während der Corona-Zeit, wir hatten halt Homeoffice, Homeschooling, hatten halt viel Zeit und ich habe mich zu der Zeit viel mit Nachhaltigkeit und veganen Alternativen
beschäftigt. Ja, na klar. Ja.
Und ja, so kann das dann halt.
Aber wie bist du denn darauf gekommen,
die Schokocreme?
Also ich finde das, also ich sag jetzt mal ganz, ganz klassisch, das Thema Nutella, ne?
Genau.
Ist ja, und wahrscheinlich wirst du ja Nutella gegessen haben und wirst gedacht haben, okay, viel Palmöl drin und so, alles das, was nicht nachhaltig ist, kann man auch besser machen? Oder wie ist das gekommen?
Ja, genau, es kam sogar durch die Nutella, weil ich bin ein sehr großer Schokoladenfan.
Ja.
Und das war sozusagen mein Einstiegsprodukt. Ich habe mich halt so angefangen im Internet nachzuforschen, ja, mit Palmöl, Regenwaldabholzung.
Ja.
Und so kam das halt und ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich sage, okay, ich möchte solche Produkte nicht mehr unterstützen.
Ja.
Aber ich möchte auch nicht darauf verzichten.
Ja, okay, ja.
Weil ich liebe Schokolade und da habe ich mich umgeschaut und mal bis nach Alternativen geguckt und habe gesehen, dass es ehrlich gesagt kaum wirklich Alternativen gab. Also die Alternativen waren zum Beispiel, es gab palmölfreie Schokocremes, aber trotzdem dann 50% Zucker und 40% Fett, immer noch. Und ich dachte halt, wenn schon, dann machst du eine richtige Alternative, gesund, palmölfrei und mit guter Qualität.
Und du hast das hier auf Rügen entwickelt und stellst das jetzt auch auf Rügen her?
Ich bin letztes Jahr erst nach Rügen gezogen.
Okay.
Ich habe davor in Bremerhaven gelebt.
Ja.
Ah, wow.
Und da habe ich es dann auch entwickelt. Da habe ich mich auch mit einigen Leuten getroffen. Einige Leute, die mir geholfen haben.
Ja.
Und letztes Jahr im Sommer bin ich dann hergezogen nach Görn. Und seitdem...
Sehr cool.
Und wie stellt man sich das vor? Da steht man so in der Küche und dann hat man so ein Sortiment an Zutaten da und dann fängt man an zu experimentieren oder gehst du da so wissenschaftlich ran oder so nach irgendwie Rezepturen oder wie machst du das?
Ja, genau. Also es fing an, ich hatte damals einen Stabmixer und eine Schüssel.
Ganz
in der Küche.
Ja.
Und ich habe angefangen im Internet nachzuschauen nach Rezepten. Hab dann ein, zwei ausprobiert, aber ich muss ehrlich sagen, die waren grottig, also die waren wirklich schlecht.
Ja, ja
gut. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Also irgendwie war das so, ich habe nicht aufgehört und weil mir das Spaß gemacht hat. Und ich habe dann immer weiter ausprobiert, neue Zutaten mit eingebaut und neue Rezepturen aus mir ausgedacht. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, es wurde stetig besser. Ich habe halt immer so einzelne Punkte gehabt, wo ich dran gearbeitet habe, der Konsistenz oder der Geschmack oder der Haltbarkeit. Und das ist halt stetig immer besser geworden und ungefähr im Sommer 2021 war es dann schon so gut, dass ich dann den Schluss gefasst habe, ich kann das Produkt nicht für mich alleine behalten.
Ah, cool. Ah. Und wer sind dann nur die Testpersonen? Erstmal die nähere Familie und die dann immer mal mit naschen dürfen, oder?
Genau, also meine Mutter hat mich sehr unterstützt.
Ja.
Am Anfang war das aber noch so, meine meine ersten Versuche waren wirklich nicht sehr gut.
Aber es gab keine Toten. Naja, man muss ja mal fragen.
Bei der Lebensmittelindustrie wird immer an Toten gemessen.
Ja, genau.
Nein, es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber ich weiß noch damals, meine Mutter hat halt immer so gesagt, so, ja, Merwan, super, mach weiter so.
Bevor du Drogen nimmst.
Genau. Nimm Schokocreme.
Genau.
Ja. Im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, ja, das war gelogen.
Okay.
Meine Mutter hat damals doch so heimlich noch Nutella gekauft.
Nein!
Sie hat das dann immer so ganz weit nach hinten ins Regal gestellt, so, damit ich das nicht sehe. Und immer wenn ich es dann gesehen habe, habe ich gesagt so, Mama, das geht doch nicht.
Das geht so nicht, ja.
Ja.
Stimmt. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass sie es auch gerne, also gerne isst, deine Schokocreme, und sagt, ja, passt.
Ja, auf jeden Fall. Also seit 2021 ungefähr ist das so auf dem Level, dass es wirklich echt gut ist. Und meine Mutter ist auch zusätzlich meine Investorin. Also sie hat halt das Kapital auch.
Das ist das Beste, was man machen kann.
Das war bei mir auch so. Ich habe so halt nicht so clever umgesetzt.
Ja.
Deswegen sitzen wir heute hier.
Deine Mutter hat in Bildung investiert. Ne?
Ja, genau, völlig umsonst.
Ja, völlig umsonst. Ja, okay. Und sie war auch die Investorin und hat dich praktisch dabei unterstützt. Und jetzt ist das denn so, wie stelle ich mir das vor? Du gibst dann so ein Rezept vor und schickst das dann an irgendeine Manufaktur, an irgendeine Fabrik? Oder wie funktioniert das, damit du das auch in großer Stückzahl hingehst?
Gar nicht. Also bislang produziere ich hauptsächlich selbst. Also produziere zurzeit im Café Habex. Das ist Café, das gehört meinen Eltern.
Mhm.
Und die stellen mir halt die Küche. Und
aber ihr heißt jetzt nicht mit Nachnamen Habeck?
Nein.
Nee, okay, das wäre momentan schwierig. Also.
Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Das war der Name von den Vorbesitzern.
Wir haben Café übernommen. Ja, sehr schön. Ach, und da kannst du wirklich produzieren. Da habt ihr dann auch die
Möglichkeit. Ja.
Und wie viel produzierst du da? Oder wie läuft das? Also jeden Tag stehst du dann in der Küche und rührst an? Oder kann man das dann auch da kaufen? Oder wie läuft das?
Genau, also man kann es im Café auch kaufen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, erst seit April angefangen zu produzieren und wieder neu zu starten hier auf Rügen, weil ich die Zulassung vom Gesundheitsamt brauchte.
Ja,
okay. Ja, stimmt.
Mhm. Und die brauchen auf Rügen ja ein bisschen länger als in Bremerhaven.
Ja.
Na, selbstverständlich.
Obwohl, das ist immer schwierig mit den Behörden.
Ist immer schwierig, ja. Und ist, also wie ist das mit dem Gesundheitsamt? Du musst da hin, musst den das aufs Brot streichen und dann gucken die, dann lassen die erstmal drei Leute probieren, gucken, wer umfällt? Nee.
Na, so ähnlich.
Deswegen suchen die immer neue Mitarbeiter. Ja, jetzt habe ich es raus, alles klar.
Suchen wieder Probanden.
Ja.
Das ging so, man sucht sich einen Kontakt beim Gesundheitsamt, meistens der für die Region zuständig ist.
Ja.
Und den kontaktiert man dann und dann schickt der meistens eine Liste mit, was man, also welche
was er
Zertifikate,
braucht.
Was er braucht.
Mhm.
Ich musste mein Produkt ins Labor schicken.
Ja.
Die mussten das zulassen, die überprüfen dann die Haltbarkeit und ob sich, genau.
Entschuldigung, Alex, hast du auch Patent dafür angemeldet? Also, könnte jetzt jemand kommen, so ein windiger Lebensmittelmechaniker, und der sagt jetzt hier...
Lebensmittelmechaniker, wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht, genau. Und sagt, das schmecke ich hier alles raus, die einzelnen Zutaten, das koche ich jetzt mal nach, da mache ich einen riesen Reibach mit.
Du musst ja auch die Inhaltsstoffe und so angeben.
Muss ja sowieso auch, ne, genau.
Deswegen, ja.
Ich habe ein Patent auf den Namen.
Super.
Aha, okay. Patent aus Rezepten nicht. Das Problem mit Patenten auf Rezepten ist, wenn ich ein Patent auf mein Rezept anmelde, muss ich das Rezept auch veröffentlichen. Weil das dann eingetragen wird.
Ja.
Patente sind für jeden einsichtbar. Das heißt, ich würde mein Rezept sozusagen veröffentlichen.
Du bist mit 16 Jahren schon schlauer als alle anderen, die wir heute hier sitzen hatten.
Das ist schon mal Fakt, ja.
Wahnsinn. Also das war natürlich ein bisschen Spaß. Wir hatten hier schon sehr, sehr schlaue Leute sitzen. Da würde ich gleich alle wieder bei den Kamm scheren. Aber sehr interessant. Und was mich ja nochmal interessiert, wie hast du das denn mit der Haltbarkeit gemacht? Hast du das aufgemacht und hast dann immer so geguckt, nach einer Woche einmal reinguckt, nach zwei Wochen einmal reinguckt? Und wie lange ist Chock-Up? Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Wie lange ist das haltbar?
Also Chock-Up ist jetzt ungefähr einen Monat haltbar.
Das liegt
halt daran, ich verwende halt keine Konservierungsstoffe und wenig Zucker und Fett. Meistens Zucker und Fett macht ja haltbar.
Ja.
Und dadurch, dass ich einen großen Haselnussanteil habe und auch viele gute Zutaten verwende, ist es natürlich normal. Ich meine, keine Lebensmittel halten sich drei Monate normal.
Also vor allem
bei uns sowieso nicht.
Ja, ne, das ist richtig, ne, weil wir wegschlemmen. Aber das ist ja auch der große Irrglaube. Also ich meine, das siehst du ja auch bei diesen. Ich habe letztes Mal einen Schreck gekriegt und Gurken, ja, wirklich Gurken in so einem Plastikgefäß und die hast du nach drei Wochen aus dem Kühlschrank geholt und die sahen immer noch so aus. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Was ist denn das für ein Lebensmittel? Das ist einfach
nicht. Plastikgurken.
Ja, klar, wahrscheinlich. Und dann ist mir aufgefallen, die waren. Nein, das waren wirklich Gurken, Mann. Das ist mir aufgefallen, das sind Plastikgurken. Nein, aber natürlich, ein gutes Lebensmittel, das, also mehr als einen Monat, das macht ja auch gar keinen Sinn, ne?
Ja.
Ohne, dass du da jetzt wieder irgendwas reinpanschst.
Man soll ja natürlich auch mal schnell nachkaufen.
Konservierungsstoffe. Ja, das ist genau. Das auch.
Richtig.
Und wie groß sind die Packungen, die du anbietest?
200 Gramm Gläser.
200 Gramm Gläser. Okay. Das lässt sich ja auch so wegschnecken.
Das ist willst du denn auch irgendwelche Supermärkte dann irgendwie mal versuchen, hier auf der Insel zumindest? Oder dass du irgendwie so, sag ich mal, da auf dem Verkaufsstand oder dass das mit ins Sortiment aufgenommen wird? Ja,
ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt seit April angefangen wieder zu verkaufen und seitdem stelle ich mich jetzt bei Hotels vor und auch bei Supermarktketten.
Super.
Ja. Schau einfach mal, wie es läuft.
Können wir nur unterstützen, Mensch.
Ja, und vor allem auch so Rewe und Biomärkte und so. Ne? Also wir haben ja in Binz auch einen Biomarkt. Mal gucken. Vielleicht,
dass man mal so Kontakt herstellt.
Na klar, ja, natürlich, weil, gerne. Heike Reetz macht das und die hat auch immer großes Interesse an Produkten, die wirklich natürlich sind. Mhm. Vielen Dank. Also auch vielen Dank, dass du uns mal hier so Rede und Antwort gestanden hast.
Ja. Gerne.
Und wie so ein Profi. Das ist ja also
wirklich schon wie so ein Vertriebsmanager.
Wollte ich gerade sagen. Genau. PR musst du keinen einstellen. Das kannst du alles alleine machen. Also, wenn dir da jemand was erzählt, das ist, vielen, vielen Dank und viel Erfolg heute noch zusammen mit deiner Schwester.
Vielen Dank.
Danke, dass du Zeit hattest. Und viel Erfolg in der Schule. Ja, das muss man ja auch noch sagen. Ja, ne, was, das ist ja,
ja genau, stimmt.
Du bist hier heute wirklich der Jüngste. Das ist echt krass. Schön.
Also Chemie ist für dich kein Thema, oder?
Nee, Chemie habe ich nur eins.
Ja, was frage ich? Genau.
Hoffentlich hast du Mathe eine 6. Weil irgendeinen Ausgleich muss ich ja geben. Diese Ungerechtigkeit. Nee, schön. Und auch schön, dass du mit deinen Eltern auf die Insel gekommen bist. Toll, tolle Super. Geschichte.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst.
Jo. Gerne, danke.
So, Axel, und jetzt sitzt du auf einmal schon in der Sonne. Die Sonne ist rumgekommen.
Ich befürchte, dass wenn wir heute hier weggehen, ich einen fürchterlichen Sonnenbrand habe, aber da muss ich durch jetzt.
Das gönne ich dir, weil du hast uns hier den schattigsten Platz auf dem ganzen Museumshof ausgesucht.
Am Anfang ja, jetzt wird es richtig, richtig heimelig hier.
Ja, kuschelig. Richtig. Und jetzt ist Katharina da und ich freue mich ganz doll. Katharina, du hast ja uns sogar angesprochen. Du bist die Erste, die wir hier nicht herzwingen mussten.
Unter Androhung von Gewalt.
Unter Androhung von
genau.
Gewalt. Ne?
Nein, du bist, ja. Genau. Ja, Katharina, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Unseren kleinen, flauschigen Ecke hier.
Genau.
Ja, erzähl mal, du hast uns ja schon so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, was du machst. Mhm. Jetzt nochmal bitte.
Also, ich bin Katharina Lange-Kraft, der Name ist Programm und ich habe eine kleine Firma, die heißt Fastenzauber und ich biete Fastenwandern, auch mit Hund, also Menschen mit und Menschen ohne Hund, können gerne bei mir fasten und eben sehr gerne hier auf Rügen in Barbe.
Also das heißt, man fängt bei dir an zu wandern, kriegt nicht zu essen und irgendwann, wenn man dann nach 10 Kilometern irgendwann kurz vorm...
Genau, aber das sind doch wahrscheinlich so die typischen Vorurteile, oder?
Ja, ja, ganz klar.
Das ist,
ich imaginär die Pistole.
Genau, ich bediene einfach mal hier einfach die Klischees. Ja. Nein, erklär es doch mal auf, bitte.
Ja, Fasten ist ja was total anderes. Fasten ist eine Woche Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel. Fasten ist zur Ruhe kommen, entspannen, mal wieder die Sinne zusammennehmen, mal gucken, bin ich auf dem richtigen Lebensweg, sich eine Woche nur mal Zeit für sich nehmen, resetten, den Alltag zu Hause lassen, weil ich kümmere mich um die Wanderung, ich kümmere mich mittags um den Saft, abends um die Suppe, ich mache schöne Wanderungen, keiner muss sich Gedanken machen, wo muss er hinlaufen, wir entdecken die schöne Natur der Insel. Und also, ja, jeder hat auch genug Zeit, um mal zur Ruhe zu kommen, also sich auch zurückzuziehen. Wir sind in der Gruppe unterwegs, aber jeder hat auch Zeit für sich.
Also das heißt, man müsste sich schon ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man zu dir kommt.
Ja.
Also idealerweise eine Woche,
genau,
würde ich sagen. Und dann bietest du dann auch so eine Art Unterkünfte an, sodass man sagt,
genau.
Okay.
Ich bin in der Villa Sano in Barbe, arbeite mit dem Hotel auch sehr gerne zusammen, weil sie komplett aufs Fasten eingestellt sind, weil ich mit denen nicht groß sprechen muss. Wie müssen die Suppen und die Säfte gemacht werden? Die wissen das, die kennen den Ablauf.
Das haben die also auch einen richtigen Koch, der praktisch darauf eingestellt ist wahrscheinlich,
oder?
Oh
ja, eine Köchin.
Eine Köchin? Ja, noch besser. Eine
Yvonne,
Köchin.
Ich grüße Sie, Herr.
Ja, sehr gut.
Die Spitze.
Und aber ich stelle mir das ja unglaublich schwer vor von der Idee. Also wenn du die Idee hast, ich möchte sowas machen, dann wirklich auch die Partner zu finden. Weil die Natur ist da, das ist klar, ne? Aber du musst ja tatsächlich auch die Partner finden, die dann sagen, ja, da haben wir Lust drauf, das können wir uns auch vorstellen. Mhm. Und vor allem, das ist ja auch was in der Saison wird das immer funktionieren, aber eigentlich funktioniert diese Idee ja wahrscheinlich auch ganz gut außerhalb der Saison, oder?
Gerade außerhalb der Saison, weil in der Saison
wird man überfahren.
Und haben die auch gar keine Lust, Fastenkurse anzubieten, was ich total verstehe.
Ja.
Außerdem ist das Fasten in der Saison für jeden Einzelnen eine extreme Herausforderung, weil überall ist Essen und Trinken und man möchte ja irgendwie sich zurückziehen und zur Ruhe kommen. Und das sind eben die klassischen Fastenwochen, sind eben Anfang des Jahres, so bis jetzt, bis zum Mai und dann gerne wieder ab September, Oktober.
Ja.
Ich faste am allerliebsten in Barbe im Januar. Da ist nichts los.
Ja. Die Läden sind auch zu.
Ja,
genau.
Ja. Ja, das stimmt, da hast du recht.
Da hat man echt die Chance mal, ja, die Seele baumeln zu lassen.
Und wie bist du zum Fasten gekommen, wenn ich das so fragen darf?
Wie ganz viele, durch Zufall. Ich hatte gerade noch ein paar Tage Resturlaub und wusste nicht, was ich damit machen sollte. Das ist allerdings jetzt schon fast 20 Jahre her. Und eine Freundin meinte, komm noch mit zum Fasten. Ich, was ist denn das? Okay. Mir keine großen Gedanken gemacht und war auf Sylt.
Mhm.
Und ja, fand das ganz interessant und habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Und dann eierte ich aber noch so ein bisschen rum und habe dann 2013 die Ausbildung angefangen. Also es kann jeder Fastenleiter sich nennen, der will, das wollte ich aber nicht. Ich habe eine gute Ausbildung absolviert bei der Deutschen Fastenakademie, habe einen Abschluss bei der Buchinger Klinik in Bad Pyrmont absolviert und habe dann 2016 angefangen.
Also ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht, ich habe auch schon mal gefastet.
Oh.
Oder, ja, ja, was ich aber am allerschlimmsten fand bei der ganzen Sache ist dieses Salz, was man da vorher essen muss oder trinken. Ich hasse es, ich habe da wirklich gewürgt. Also ich habe, ne, das ist ja normal, soll ja abführend wirken.
Du musst ja auch zu mir kommen.
Du hast bessere Methoden, ja?
Selbstverständlich.
Ah, okay.
Und außerdem, wenn man das Salz bekommt, gibt es da noch so 2-3 Tricks,
okay,
wie man das gut hinbekommt.
Also nicht mit dem Löffel reinlöffeln. Ah, verdammt, habe ich auch was falsch gemacht. Okay,
alles klar. Das ist nicht die richtige Anleitung.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe es einfach nur im Internet gelesen.
Genau, ohne Anleitung, das ist immer so, Axel. Das war alles ohne Anleitung.
Und was ich aber wirklich festgestellt habe dabei, ist, wie viel Zeit man mit Essen verbringt und vor allem wie viel Gedanken man mit Essen mit Denken ans Essen verbringt, weil man hat plötzlich ganz viel Zeit.
Ja.
Also es ist unglaublich und ich habe auch, man leidet so, man kämpft so 3 Tage und nach drei Tagen funktioniert das wunderbar, also dann man braucht das nicht.
Sehr gut informiert.
Genau, ja, so ist es. Ja, ist wirklich genau so. Aber man braucht wirklich Disziplin, ne?
Und deshalb ist es viel, viel besser, das in der Gruppe
zu machen. Ja, unbedingt, das glaube ich auch.
Unter einer Anleitung, weil die Gruppe lässt im Laufe der Woche wie so eine Art Käseglocke entstehen. Man ist füreinander da.
Ja.
Man erzählt sich auch gegenseitig unglaublich viele Rezepte und ist ganz erstaunt, dass man doch ab dem 3. Tag so wunderbar ohne feste Nahrung zurechtkommt und Energie entwickelt. Das hat ja auch ganz viel, ich konnte jetzt hier körperlich alles genauestens erklären, werden Endorphine, Serotonine ausgeschüttet und ich fühle mich in meiner Kraft. Ich habe selber im Januar 22 Tage gefastet und ab Tag 7, 8 hätte ich Bäume ausreißen können. Ich fühlte mich klar und wach im Kopf, konnte Entscheidungen viel besser treffen. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Und es gibt eine große Koryphäe, Dr. Helmut Lützner, der das Fasten vom Otto Buchinger noch verfeinert hat. Und der hat gesagt, jeder sollte eigentlich in seinem Leben die Chance bekommen, dem Körper mal eine Woche Ruhe zu gönnen, ihn anzufordern, von seinen körperlichen Depots zu leben und zu erkennen, dass er damit viel besser zurechtkommt als 24 Stunden am Tag oder 12 Monate im Jahr immer nur die Nahrung in sich reinzustopfen.
Ja, ja, ja.
Wir fressen uns krank, Entschuldigung.
Was ist denn, ja, aber das ist gut, dass du das so sagst. Nee, das ist auch sehr gut, dass hier nebenbei der Geruch von der Lammbratwurst so rüberweht.
Esse ich gleich.
Ja, vollkommen in Ordnung. Das ist ja letztendlich auch bewusstes Essen dann. Was für ein typischer Kundenkreis kommt denn zu dir? Gibt es einen typischen Kundenkreis oder sagst du, das ist total verrückt, weil das kann alles sein?
Vom Geschlecht her muss ich einfach fairerweise sagen, sind es überwiegend Frauen.
Mhm.
Leider. Ich hätte gerne mehr auch Männer dabei. Männer behaupten immer im Vorfeld, das geht nicht ohne feste Nahrung, also um Gottes Willen. Und wenn sie sich dann doch mal entscheiden, kommen sie viel besser mit der Fastenwoche zurecht als die Frauen.
Mhm.
Es sind Menschen, die schon im Leben angekommen sind, die einen gewissen beruflichen Standard erreicht haben, die familiär angekommen sind und die dann einfach auch mal schauen, so jetzt habe ich in meinem Leben einen gewissen Status, den ich immer haben wollte, erreicht. Jetzt muss ich irgendwie mal Luft holen.
Ja, finde ich sehr gut beschrieben.
Da kommen aber eben auch ganz unterschiedliche Menschen aus beruflichen Gruppen, die normalerweise keinen Urlaub zusammen verbringen würden.
Mhm.
Aber genau diese Konstellation macht es auch wieder, dass man seinen Horizont erweitert in Gesprächen mit Menschen, die man sonst gar nicht treffen würde. Das ist ganz großartig.
Gut, also man wächst praktisch, also wenn ich jetzt mal zusammenfassen kann, beim Fasten mit dir, bei deinen Wanderungen, geistig und körperlich zusammen.
Genau so.
Oh, das habe ich aber.
Und selber noch dazu.
Selber noch dazu.
Genau.
Ja, und ja, sehr, sehr schön. Also sehr interessantes Thema. Und
unbedingt.
Ich finde es Wahnsinn, was wir hier für unterschiedliche Themen auf dem Museumshof in Görn haben. Also das macht mich fast sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Eben hatten wir...
Wäre beruflich sehr nachteilig.
Dass mich das überrascht, ja. Dass mich das sprachlos macht, da hast du recht. Das stimmt, da hast du recht. Das ist sehr gut. Nee, wir hatten nämlich tatsächlich eben Merwan, ein 16-Jähriger, der seine eigene vegane Schokocreme entwickelt.
Guck an.
Ja, hier unten. Da habe ich Axel auch nichts von mitgebracht, das habe ich alleine gegessen. Das musst du dir nachher nochmal holen. Und jetzt tatsächlich ein komplett anderes Thema, aber auch irgendwie absolut auch interessant.
Irgendwie auch Essen wieder, genau, Essen hält immer Leib und Seele zusammen, sagt man ja, und das ist auch wirklich so.
Und die Qualität des Essens macht es
unbedingt auch, genau.
Die Menschen sollten viel mehr darauf achten, dass sie sich Gutes tun. Die kaufen immer teurere Küchen, aber können sie gar nicht mehr bedienen und das finde ich so schade.
Krass ist doch mal ein Statement, Alex, oder?
Da bin ich komplett entgegengesetzt. Du kennst meine Küche, Axel.
Genau, stimmt. Wo wir sonst immer sitzen, das stimmt, genau, richtig.
Du
so
kennst
ist
meine Küche,
es.
Das ist...
Oder wir? Oder?
Nee, gar nicht.
Also, nee, Alex ist da immer sehr, sehr diszipliniert. Also da bin ich immer sehr, sehr beeindruckt.
Alkoholfrei, genau, sozusagen.
Ja,
ja, cool. Na, vielen, vielen Dank. Sag nochmal, wie deine Firma heißt, weil das ist immer ganz gut, wenn man das am Anfang und am Ende sagt.
Okay, meine Firma heißt Fastenzauber.
Und wir finden dich wo?
www.fastenzauber.de und wer sich interessiert, einfach eine Mail an info@fastenzauber.de.
Ja, super. Danke. Super, das hätten wir nicht besser machen können. Vielen Dank, dass du Zeit hattest und dass du vorbeigekommen bist. Einen schönen Tag wünschen wir dir noch.
Tito.
So, jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht. Das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt, aber das macht ja nichts. Wir haben Axel ein bisschen abgefüllt und ja, worüber man und über wen man hier so stolpert, jetzt haben wir den Bürgermeister des Ostseebad Görns hier, Thorsten Döring. Ja, herzlich willkommen, Thorsten.
Hallo. Herzlich willkommen auf dem Museumshof, sage ich.
Ja, oh, danke.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier die ganze Zeit. Also wir sitzen hier wirklich ganz entspannt und haben schon ganz, ganz viele tolle Interviews gemacht. Ja, du hast hier nette Leute in deinem Ort.
Ja, ich bin auch sehr stolz auf meine Gemeinde. Das muss man ja einfach so sehen. Ja, also wie gesagt, bin ja auch hier geboren und viele kennen mich und wir sind zusammen schon einen weiten Weg gegangen in unserem Ostseebad gemeinsam.
Ja. Und also ihr wart ja, ich sag jetzt mal, in den letzten 5, 6, 7 Jahren in aller Munde, sage ich mal, durch verschiedene Sachen, auch in den Medien. Und wir hatten ja Nadine bei uns auch schon im Podcast, ne, und die hat auch schon so ein bisschen erzählt. Hast du denn das Gefühl als Bürgermeister, dass das in die richtige Richtung läuft, das Ostseebad?
Ja. Also wir entwickeln uns. Es war natürlich immer die Frage, die Bürger mitzunehmen.
Na, selbstverständlich.
Das muss man ja unbedingt tun. Was wollen sie erreichen? Und der Bürgermeister hat ja eigentlich eine Funktion, das dann auch umzusetzen. Wichtig ist erstmal, wo will ich hin?
Ja.
Ne? Und dann muss man den Weg beschreiten und da muss man abstecken, dann nimmt halt die einzelnen Punkte. Ne? Dass man dann
hat sich viel getan, seitdem der Film rausgekommen ist? Hat sich in der Arbeit was verändert? Oder?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist auch so, das war auch mein Anspruch damals als Bürgermeister. Also nach dem Motto zu arbeiten, frag nicht, was kann der Bürgermeister tun, frag du selber, was du tun kannst für diese Gemeinde. Das habe ich auch umgesetzt sozusagen und das ist auch in dieser Gemeindevertretung, die jetzt aktiv ist, stark repräsentierbar. Alle wollen was.
Ja.
Wichtig ist, sie alle zusammenzubringen, zusammenzuhalten, dass es nicht in unterschiedlichen Strömen immer hinausläuft. Und der Bürgermeister hat ja sozusagen auch die Richtungskompetenz dann auszuüben und zu sagen, so jetzt machen wir mal das, dann erst das.
Hast du, es sind ja bald wieder Kommunalwahlen, ne? Es ist nicht mehr lange hin.
In einem Jahr.
Ja, in einem Jahr, genau. Ist es, hast du, also hoffst du, dass die Gemeindevertretung in ähnlicher Stärke wieder, Konstellation, danke, wieder so zusammenbleibt? Oder hoffst du, dass da nochmal irgendwie eine Änderung gibt? Oder, also man darf ja, du kannst ja nur hoffen, also Einfluss kannst du ja tatsächlich nicht nehmen, außer natürlich auch aktiv wählen zu gehen, das ist ja immer, aber wie siehst du das? Also
ich kann heute schon sagen, definitiv, ich werde weitermachen als Bürgermeister.
Du wirst weitermachen, sehr schön.
Also meine zweite Amtszeit trete ich an, weil das, was wir angefangen haben, möchte ich auch zu Ende bringen.
Ja.
Wir haben natürlich auch durch die 2 Jahre oder 3 Jahre Corona bis zum Rückstand, dann diese ganze politische Entwicklung, die sich derzeit abspielt, ich nehme jetzt mal das Thema LNG, das ist auch, hat niemand vorausgesehen, dass das mal so ein Thema wird.
Ja.
Und deswegen gehe ich davon aus, und das wünsche ich mir auch, dass alle, die jetzt aktiv in der Politik sind, weiterhin mitmachen. Und dass auch vielleicht neue und vor allen Dingen auch etwas jüngere Menschen sich jetzt für den Ort begeistern. Dass sie sehen, es lohnt sich. Und das ist insbesondere auch bei Nadine zu merken gewesen. Sie ist nicht umsonst Frau des Jahres geworden.
Genau,
bin ich als Bürgermeister sehr stolz, dass eine Persönlichkeit aus unserem Ort diesen Titel tragen durfte für ein Jahr. Und wir haben ja auch gemeinsam immer unser Ziel gehabt, wir nehmen jetzt mal das Thema Lebensraumkonzept, was wir ja auch auf den Weg gebracht haben, was jetzt am 24. Mai auch vollzogen wird. Und dann gibt es ja auch schon eigentlich den Auftrag, was in den nächsten 5 Jahren passieren soll und muss.
Ja.
Unbedingt. Wir müssen auch die Bevölkerung mitnehmen. Und das ist ja der Vorteil bei diesem Lebensraumkonzept. Wir reden hier nicht über eine Wahlperiode, wir reden über langfristige Ziele.
Also ihr habt eine Strategie und die möchtest du gerne noch lange wie möglich begleiten, denke ich mal. Ne? Genau. Nochmal auf LNG zurückzukommen. Ne? Also das ist für dich in aller Munde das Thema. Es wurde sich auch sehr, sehr stark positioniert. Dann war ja das Thema, vor Salin passiert es jetzt nicht. Jetzt ist es in Mukran. Und wie positioniert ihr euch als Görn? Also das vielleicht auch nochmal, was du sagst.
Ja, naja, vielleicht nochmal an Anfang zurück, wie es entstanden ist. Wir waren ja schon im November, Dezember unterwegs mit LNG. Da war es noch gar kein großes Thema.
Ja.
Wir haben ja das Privileg, sage ich mal so, hier im Amtsbereich auch einen guten Amtsvorsteher zu haben, Herrn Liebke. Und als dieses Thema zum ersten Mal so ein bisschen hochkochte, haben wir Bürgermeister, vier sind es hier bei uns jetzt, insbesondere auch Herr Dr. Besch und Herr Diewisch, wir haben uns zusammengetan und wollten mehr Informationen zu LNG haben. Mhm. Und als wir dann diese einzelnen Punkte hatten, da war uns bewusst, wir müssen was tun. Ganz. Mhm. Und ich sage mal, Salin war ja immer dieses Thema. Kommt es dorthin, kommt es nicht dorthin? Wir haben auch dann die Bevölkerung informiert und auch die Gemeindevertreter und haben gesagt, hier passiert etwas, was wir auch vielleicht jetzt schon kundtun, wie wir uns positionieren. Mhm. Und dann ging es natürlich dann halt weiter und ich kann es ja auch sagen, letzte Woche im Petitionsausschuss möchte ich mich ausdrücklich auch nochmal bei Marvin Müller bedanken, der das initiiert hat, ist uns mitgeteilt worden, dass also Salin komplett aus dieser Planung raus ist.
Was ja erstmal schön ist.
Für uns war es ein Erfolg.
Ja.
Ich habe auch abends gesagt, wir haben unser Ziel eigentlich auch erreicht.
Und das war ja auch der Ziel der Petition, das darf man nicht vergessen. Also genau. Die Petition hat ja darauf abgezielt, dass vor Salin, also dass Salin kein LNG-Standort werden darf.
Genau.
Ja?
Aber deswegen hört ihr jetzt nicht auf zu kämpfen.
Nein, wir gehen natürlich weiter. Ich sage mal, es ist ja dann erst am Dienstag, also einen Tag, nachdem wir ja zurückgekommen sind von Berlin, ist uns ja mitgeteilt worden, dass man jetzt mittlerweile im Ukraine passiert.
Ja, genau.
Was wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt war halt auch, dass die Sassnitzer und auch der Bürgermeister, dass sie nie Position bezogen haben zu etwas. Das hat uns verwundert.
Bis heute ja nicht, ne?
Keine Info gehabt und wir hatten ja auch ein Gespräch mit unserer Ministerpräsidentin, Frau Schwesig, und die hat uns dann mal einen Auftrag gegeben, hat gesagt, wenn ihr vier schon so verrückt seid, nehmt doch mal Kontakt zu diesem Bürgermeister auf und checkt da mal ab, wie dort die Situation ist. Mhm. Das haben wir dann auch getan. Und der jetzige Bürgermeister von Sassnitz hat gegenüber meiner Person dann erklärt, also er sieht den Hafen als wichtigsten Wirtschaftspunkt bei ihm und er möchte es dort gerne haben.
Oha, okay, also gibt es auf alle Fälle eine Kontroverse auf der Insel selber, oder zwei Lager, sag ich mal, die sich da jetzt bilden. Ja, wir werden sehen. Also es ist aber ja noch nicht entschieden, ne?
Nein.
Und genau, also du warst jetzt auch letzten Freitag, ne? Und war ja der Herr Habeck nochmal wieder hier. Du warst mit dabei.
Ja.
Es sind noch keine Pläne vorliegend.
Gar nichts.
Genau. Und wie siehst du es denn? Haben wir noch eine Chance, dass es nicht kommt?
Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es nicht kommt, denn die Signale, die ich dort empfangen habe, ich muss auch mal unseren Umweltminister noch mal danken.
Ja, absolut.
Hat es toll gemacht. Er hat gesagt, also wenn die Fakten nicht auf den Tisch kommen, wird das Ministerium, also Herr Till Backhaus hat es klipp und klar dort auch noch mal gesagt, wird es keine Zustimmung seines Ministeriums.
Ja, und ich fand das ein ganz wichtiges Zeichen, weil der Wirtschaftsminister MV sich doch sehr hinter die Bundesregierung gestellt hat, was mich wirklich verwundert hat, muss ich ehrlich gestehen. Also, ne, du lachst gerade so ein bisschen, hat dich wahrscheinlich auch verwundert. Also es war ein sehr, hat einen komischen Eindruck gemacht.
Er war starstruck, war er so ein bisschen.
Ja,
er war
ja,
so ein bisschen
Habeck,
angehimmelt.
Und Till Backhaus hat, also ich fand das gerade bei der Pressekonferenz sehr, sehr prägnant, weil die haben sich hingestellt und gesagt, ja, muss man der Bundesregierung erstmal glauben? Nee, muss man nicht. Und dann hat sich Till Backhaus hingestellt und hat gesagt, so Freunde, also es liegt nichts auf dem Tisch und wenn was auf dem Tisch liegt, dann wird es genauestens geprüft und erst dann werden wir weitersehen. Und das fand ich sehr sympathisch und man hat gemerkt, obwohl es da vielleicht sogar die gleiche Partei, ne? Das ist, glaube ich, sogar auch SPD.
Ja,
ne?
Also
es sind zwei Minister aus verschiedenen Ressortiments, hätte ich bei der gesagt, aus verschiedenen Richtungen und die dann doch wirklich komplett unterschiedlich handeln. Also,
ja, es sind Menschen, ne? Ist auch völlig in Ordnung. Und das, die haben ja dann auch, jeder darf seine Ansicht haben und jeder muss hier streng nach Gesetz vorgehen am Ende und da muss halt abgewogen werden, was ist notwendig und was nicht und was ist machbar und was nicht. Ne? Genau.
Ja, und was ihr natürlich auch, die Bernsteinkönigin habt ihr ja auch. Wir waren ja hier auch schon mal in Görn. Das fällt mir nämlich gerade noch ein. Ihr habt nicht nur die Frau des Jahres, auch die Bernsteinkönigin.
Ihr habt hier so viel, Mensch. Ihr habt wirklich eine schöne Ecke, ein schönes Fleckchen Erde hier unten, ne?
Ja. Es gibt ja so ein Zitat. Ich sag mal, ich bin ja hier geboren in Görn und auf der anderen Seite seht ihr mein Geburtshaus stehen. Ah. Man sagt ja nicht umsonst.
Der Milchbock.
Also man sagt ja nicht umsonst, als das letzte Paradies zu Ende ging, da blieb noch seinem Walten ein Stück erhalten. Darauf kann nur ein Görner schwören, die toll das aus dem Bad gehören.
Ja, siehst du, ja,
das ist sehr ein schöner Abschluss.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, genau. Ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, wir genießen das hier ehrlich, ganz ehrlich. Wir hoffen, dass wir vielleicht mal wiederkommen dürfen. Wäre irgendwie ganz schön. Wir haben schon wirklich tolle Gespräche gehabt. Ja, ich hoffe, das geht noch so ein bisschen weiter. Wetter spielt nach wie vor mit. Ja. Ich hoffe, du hast auch noch ein schönes Restwochenende.
Ja.
Morgen geht's ja weiter.
Ist ja nicht mehr viel, genau. Ja,
morgen auch wieder LNG. Wir haben morgen Gemeindevertretersitzung.
Ach ja, okay.
Also es wird uns eine Zeit lang noch beschäftigen.
Das denke ich auch, ja.
Also wie gesagt, wir handeln ja auch im Auftrag unserer Wähler.
Ja.
Und natürlich.
Auch, ich habe als Bürgermeister ja auch ein Eid geschworen. Hm. Und wie gesagt, wenn der Bürger das so sagt, dann hat man das auch umzusetzen. Man muss nicht immer gleich Wellenlänge haben. Ich stelle mir natürlich schon die Frage, das muss ich auch dazu sagen, wir sind alle noch etwas jung, aber was ist, wenn es doch zu dieser Mangellage kommt?
Ja, absolut. Die Frage darf man auch stellen, natürlich.
Altersheim, wo Menschen sind, die Wärme ganz anders empfinden und das werden die dann auch sein, die vielleicht den Preis am Ende bezahlen. Ja, das muss man abwägen. Ja. Es ist sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Aber wie gesagt, wir haben erstmal, dass wir gesagt haben, hier nicht. Wir müssen aber auch lernen, wir können nicht Nein sagen, wir müssen Alternativen.
Genau,
richtig. Welchen Beitrag kann der Bürger, was kann ich als Bürgermeister mit meiner Gemeinde tun, um diesen Preis oder sage ich mal diese ganze Gasmangellage abzufedern.
Natürlich,
na klar. Wir brauchen neue Technologien.
Absolut. Und muss man ja leider auch sagen, der Vorwurf steht ja auch immer mal wieder im Raum, dass Rügen da auch ein bisschen geschlafen hat. Ja. Ne? Nicht alle Gemeinden, aber dass da einfach die letzten Jahre wenig passiert ist in der Richtung. Ne? Und das ist tatsächlich so aus meiner Sicht. Ne? Aber
das ist der Weckruf, absolut. Dass wir jetzt wirklich dann auch mal anders denken und dass wir dann auch ein bisschen weiterkommen und dass wir dann auch wirklich ein paar gute Lösungen finden.
Genau.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thorsten Döring, dass du Zeit hattest bei uns und uns mal 10 Minuten geschenkt hast hier. Jawohl. Dankeschön.
Ja? Klasse, danke.
Schönen Tag. Jo.
So, jetzt möchte ich mal anfangen. Verdammt nochmal, ey. Du bist immer der sich hier vordrängelt. Wir haben tatsächlich den nächsten Gast. Es geht Schlag auf Schlag. Wir kommen, das ist ja, das artet schon richtig in Arbeit aus.
Das ist Arbeit heute.
Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir jemanden hier, wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Thema, glaube ich. Wir haben den Bienenpapa hier. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, einmal noch guten Tag. Ich grüße dich ebenfalls.
Ja, genau. Der Bienenpapa, guck mal, der Micha will gerade, ja, bring mal mit. Genau, super Idee. Ja, bring mal, hey, hol mal ran. Micha holt hier gerade, macht hier gerade uns die Getränke da, damit unsere Kehlen ein bisschen nicht so austrocknen.
Der Bienenpapa, ja.
Der Bienenpapa, genau. Ja, erzähl doch mal, was machst du?
Was macht der Bienenpapa? Ja, der Bienenpapa hat Bienen.
Das ist eine ganz überraschend.
Klar, der hat Bienen. So, und dann kümmert er sich um seine Bienen. Und es gibt ja nicht nur die Honigbiene, es gibt natürlich auch noch die sogenannten Wildbienen oder Solitärbienen.
Das sind die von Willi und Maya, ne?
Nee, Willi und Maya habe ich nicht, nee.
Nee, okay.
Nee, aber die Wildbienen als solches, das sind ja diejenigen, die heimlich, still und leise von dieser Erde gehen und wenig Unterstützung haben. Und deswegen kümmere ich mich um diese Mädels.
Ah,
das sind also Wespe, das ist die Hornisse.
Da kümmerst du dich drum?
Ja, ich kümmere mich drum.
Wie sieht das aus?
Ich mache zum Beispiel Vorträge.
Ah, okay, in der Form.
Ich erkläre zum Beispiel, wie die Insektenhotels zu bauen sind.
Aber nicht den Bienen. Wer erklärt das uns?
Menschen, die Bienen wissen
das. Vor allem, sagen wir es mal so, alle, die es wissen wollen. Und wenn ich das packe, dann spreche ich, wenn ich am Marktstand bin, spreche ich die Kinder an, mache mit den Kindern so ein bisschen, sagen wir mal so ein kleines bisschen Ringelbeats.
Ja.
Dann frage ich mal so ganz heimlich nach, sag mal, habe ich ein Bild dann noch dastehen mit einer Biene. Die habe ich durch die Scheibe fotografiert, sodass man die Bienenbeine sieht.
Ja.
Und dann stelle ich so eine ganz einfache Frage, sag mal, wie viele Beine hat denn die Biene?
Ja.
Und dann kommen manchmal die Antworten 7, 8, 9, 10 oder
also 3. Ungerade Zahlen sind irgendwie komisch, ne?
Ungerade Zahlen sind komisch, genau.
Und dann zeige ich nochmal ganz kurz, ach ja, die sechs Beine.
Ja.
So, und dann bin ich im Gespräch mit den Kindern.
Ja.
So, und dann kann ich das Gespräch dann auf die Bienen lenken, beziehungsweise auf die Wildbienen.
Aber du nimmst also sozusagen so ein bisschen die Angst auch vor Hornissen oder Hummeln und vor...
Also sagen wir mal, die Hornissen sind eigentlich meine Freundinnen. Wenn man weiß, wie man mit diesen Tieren umgeht, kann man rangehen. Ich empfehle es aber niemandem nachzumachen. Also ich mache das selber ohne Schutz und ohne alles. Habe fotografiert im Abstand von ungefähr 20 Zentimetern. Mhm. Und ja, man muss die Tiere kennen, man muss auf die Tiere drauf eingehen.
Ja, ja. Und ist das denn auch so, dass du oft angerufen wirst, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Hornissennest entdeckt? Weil Hornissen sind ja besonders schutzbedürftig.
Ja, ich habe also einen Lehrgang gemacht über die Umsiedlung von Hornissen. Mhm. Jedoch muss ich hier dazu sagen, die Technik habe ich zurzeit nicht. Und wenn umgesiedelt wird, dann muss ich mich erstmal an die untere Naturschutzbehörde wenden, die dann im Prinzip sagt, ja, es ist Gefahr im Verzug, beziehungsweise es ist keine Gefahr im Verzug. Das ist das Gleiche bei Wespen. Mhm. Mitunter hilft dort ganz einfach ein Trick, die Fluglinie oder den Ausflug der Wespen etwas zu verändern, dass man sie nach oben ausfliegen lässt. Vors Loch kommt meinetwegen eine Strecke, die nach oben geht. Das sieht aus wie so eine Sprungschanze.
Ja.
Und dann fliegen, wenn die einmal im Höhenflug drin sind, gehen die nicht mehr nach unten.
Die Höhenflüge kennen wir alle.
Ja, ja, genau. Die Höhenflüge kennen wir alle.
Ja, aber die Wespen bleiben dann oben.
Also ein ganz einfaches Mittel, um praktisch...
Ganz einfaches Mittel, das wird im Prinzip unterhalb vom Flugloch angebracht, eine Strecke nach oben, vielleicht 45 Grad.
Ja.
So. Und dann gehen die hoch.
Und wie kommt man denn dazu, ein Bienenexperte zu sein? Also
Bienen habe ich seit 1900 und Äpfelstückchen, also genau gesagt seit 1983.
Okay.
Also, du bist selber Imker sozusagen.
Ich bin Imker.
Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Ja, also genau. Und dann hast du dich immer weiterentwickelt und hast dann immer dein Hobby, Beruf und so weiter.
Ich habe bis zu 30 Bienenvölker gehabt und baue jetzt hier in Sassnitz wieder neu auf. Ob es wieder 30 werden, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es meine Freude.
Ja.
Ich habe meinen Spaß.
Und wo kommst du ursprünglich her? Also vom Reden her würde ich sagen, etwas südlicher?
Ich komme aus dem Erzgebirge.
Ja,
okay. Erzgebirge Leipzig und dann...
Siehst du Leipzig, Alex, da ist es wieder.
Leipzig,
da ist wieder Leipzig.
In den letzten Folgen haben wir immer jemanden aus Leipzig.
Und wir haben auch selber ganz viele Verbindungen nach Leipzig. Aber erzähl doch mal, es wird immer viel gesprochen vom Bienensterben.
Welches Bienensterben meinst du denn?
Ach, gibt es mehrere? Jetzt der Experte.
Ja, ich hab gerade im Prinzip vorhin angeschnitten, es ist das heimliche Sterben der Wildbienen.
Ja,
okay.
Und, um die Honigbienen bin ich gar nicht so sehr besorgt. Ich bin mehr um die Wildbienen besorgt, weil es wird... in vielen Fällen gesagt, wir tun das für die Bienen, wir machen Blühmischung mit allen drum und dran. Mhm. Aber wenn man sich dann mal die Blühmischung anschaut, wann gehen die Blühmischungen auf? Eventuell im Mai. Aber diese Tiere fliegen ja teilweise schon Anfang, Mitte Februar aus und da möchten ja auch schon ein paar Blüten da sein.
Ja, was wäre denn das, also wenn du jetzt frei entscheiden könntest, um die Wildbienen um zu helfen und die Wildbienen zu retten, was ist der erste Patentpunkt, zu dem man sagt, das würde schon sehr viel helfen?
Also der erste Patentpunkt ist der, dass man im Prinzip die Futtergrundlage für die Tiere schafft.
Ja.
So, und wenn die Futtergrundlage da ist, dann kann man darüber nachdenken, die Hotels zu bauen. Weil in vielen Fällen ist es ja so, es gibt ja Bienen, die brauchen dieses Hotel gar nicht. Die übernachten zum Beispiel in der Glockenblume. Oder Wiesenglocken.
Das sind die Camper unter den Bienen.
Das sind die, genau, das sind
die Camper, ja. Wie gesagt, die krallen sich dann im Prinzip mit ihren Mandilben fest an den Pollengebern. Ja, und das sieht recht lustig aus.
Ja.
Ich habe es schon einmal fotografiert.
Also ganz ehrlich, Hotel bauen sind wir ja gut hier auf dieser Insel. Aber das wären dann endlich mal Hotels, die auch mal wirklich Sinn machen, glaube ich. Ne? Also
das ist aber nur für eine Biene. Für eine Wildbiene ist das.
Ja.
Ja, okay.
Das ist sehr spannend. Und jetzt, ich muss mal so dumm fragen. Also es gibt ja auch so verschiedene Dokumentationen, die immer sagen, okay, wenn die Bienen sterben, dann dauert es nicht mehr lange, dass der Planet auch ausstirbt. Einfach weil die Bienen ein Vorzeichen dafür sind, dass die Natur nicht mehr im Gleichgewicht ist.
Naja, die Natur ist sowieso nicht im Gleichgewicht zurzeit.
Ja, würde ich auch so sagen, ja.
Aber sagen wir es mal so, wir kennen im Prinzip die Untersuchungen, dass zum Beispiel die Honigbienen beim Raps, wenn man das auf 100% setzt, eine Leistung erbringt, die ungefähr bei 140% liegt, Bestäubung.
Das sollte man mal im öffentlichen Dienst mal veröffentlichen.
Ja, sagen wir es mal so, aber jetzt ist man auch wieder natürlich dabei von der Saatgutindustrie, nach Möglichkeit selbst bestäubenden Raps zu ziehen und zu züchten.
Okay,
also nicht gut.
Sagen wir es mal so, ich sage das mal jetzt ein bisschen übertrieben, es könnte sein, wenn ich meine Bienen dann an den Raps stelle, dass die verhungern, weil sie nichts kriegen.
Ja, das macht natürlich keinen Sinn, das ist richtig.
Alles wird optimiert, ne? Es ist zum Kotzen, oder?
Ja,
ja, das ist schlimm. Man greift in den Kreislauf der Natur ein und macht damit eine ganze Menge kaputt wahrscheinlich. Ne?
Wie heißt das, wenn man mal so in die Bibel reinguckt? Da steht da so sinngemäß ein Spruch: Macht euch die Erde untertan, aber es steht nicht drin, macht die Erde kaputt.
Richtig, absolut.
Und die zweite Frage, die mir im Kopf ist und die ich auch schon immer mal jemand fragen wollte, da musst du jetzt leider herhalten, wenn du sagst, du bist auch Imker, gibt es gute und schlechte Imker? Ja. Also ohne, dass ich mal jetzt den Berufsstand irgendwie...
Ich müsste den Berufsstand nicht irgendwie nach unten ziehen oder nach oben ziehen. Ich sag's mal ganz knallhart. Der Bedarf unserer Aufmerksamkeit und er bedarf Zeit. Er bedarf ein vielschichtiges Wissen. Es geht ja nicht bloß darum, dass ich die Bienen kenne. Ich muss mich in der Natur auskennen. Ich muss die Blühzeiten kennen. Ich muss natürlich auch wissen, wo bestimmter Nektar gut fließt. Das bedeutet im Prinzip zum Beispiel bei der Linde, dass ich also mir, wenn ich in die Linde wandern sollte, dass ich zusehen muss, dass die Linde nasse Füße hat. Das bedeutet, dass sie im Prinzip auf etwas Wasser steht, das die Wurzeln zieht. Mhm. Wenn es also trocken ist, dann kann ich meine Bienen hinstellen, also dann sieht das ein bisschen mal aus.
Ja, und was muss aus deiner Sicht ein guter Honig von einem guten Imker kosten?
Also wir haben mal ausgerechnet, vor ein paar Jahren, dass also im Prinzip das Kilo 40 Euro kosten sollte.
Ja, okay. Ja. Also das wäre dann so der Preis... der Arbeit und...
Ja, also man muss aber hier unterscheiden. Es gibt ja den Hobby-Imker, den Freizeit-Imker, und es gibt den Profi-Imker, der davon leben muss. Mhm. So, es ist schwierig jetzt von der betriebswirtschaftlichen Seite her sich festzulegen. Wenn es ein Familienunternehmen ist, ist es eine Knochenarbeit beim Berufsimker.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen, ich sage es ganz andersherum, es gibt viele technische Hilfsmittel, aber das, was die meisten Imker erwischt, ist der Rücken.
Mhm. Okay.
Ich bin Alt-Imker, sagen wir es mal so. Ich kenne noch die Hinterbehandlungsbeute. Dort habe ich im Prinzip die Waben aus dem Kasten rausgezogen, einzeln. Das hat ungefähr ein Gewicht, so eine Wabe voll Honig, zwischen 1,5 bis 2,2 Kilo. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, ich habe Magazine.
Ja.
Und da gibt es die unterschiedlichsten Maße, ob das Deutsch-Normalmaß ist, ob das Zander ist oder ob das der Dant ist. Dann hebe ich im Prinzip das ganze Magazin.
Ja.
Und das können so zwischen, je nachdem welches ich habe, das kann so zwischen 15 Kilo bis 28 Kilo sein.
Das ist aber schon ordentlich.
Das ist sehr
das, es gibt technische Hilfsmittel, kosten dementsprechend viel Geld, sind aber gut, muss ich mal so sagen. Ich bin dabei zu überlegen, mir jetzt auch was zu holen. Mhm. Weil die Technologie von der Hinterbehandlungsweise zum Magazin hat sich wesentlich geändert.
Ja, okay. Und das alles super. Wenn du jetzt noch eine Sache, weil wir sind jetzt so bei 10 Minuten, das ist immer eine ganz gute Zeit.
Ja.
Wenn du jetzt noch eine Sache den Leuten mitgeben könntest, was sie besser machen können in ihrem eigenen Garten. Wir gehen mal davon aus, dass es keine Steingärten sind, weil dann haben wir ja alles verloren. Was ist ein Tipp, wo du sagst, mach das und das hilft?
Ich würde mal so sagen, Blüten und Stauden mit offener Blüte anpflanzen und säen, nicht diese hochgezüchteten, die im Prinzip eine geschlossene Blüte haben, teilweise, wo die Bienen nicht reinkommen.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Das ist mal ein super Tipp. Ja, Mensch, vielen Dank.
Vielen Dank an den Bienenpapa. Da haben wir, also den Bildungsauftrag haben wir heute schon mehr als erfüllt. Wir haben heute schon so viele unterschiedliche, sehr interessante Themen gehabt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Ja, und viel Spaß noch auf dem Museumshof.
Ja. Genau. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut.
Ja, ich stehe ja hier von Freunden.
Ne? Na, selbstverständlich. Na klar. Dankeschön. Ne?
Ciao, ciao.
So, und da sind wir wieder und wir haben jetzt schon wieder einen ganz netten Besuch. Du hast ein Schild bei dir dran, Frau Wollhimmel.
Jawohl.
Frau Wollhimmel. Und wir sind uns vorhin eigentlich eher durch Zufall begegnet, weil ich hier so ein bisschen über den Museumshof gelaufen bin. Und du hast dann, wir haben uns ein bisschen unterhalten und du hast gesagt, willst du mal anfassen, die Wolle? Und da waren ganz viele tolle verschiedene Wollproben, die man hatte bei dir.
Also Alex ist gerade wiedergekommen, der war ganz verliebt.
Ja, absolut, absolut. Ich bin wollverliebt.
Ja, wollverliebt.
So wünsche ich mir das.
Ja.
Ich versuche mit meinen Wollproben oder mit meiner Wolle, die ich zeige den Leuten, das näher zu bringen. Dass man nicht nur auf Polyester und die billige Wolle geht, sondern dass man mal fühlen kann, was es für gute Wolle eigentlich gibt.
Ja, und du heißt Diana, richtig?
Ich heiße Diana,
du heißt Diana.
Ich heiße nicht Wollhimmel.
Ja, auch noch. Wir hatten heute auch schon den Bienenpapa. Also ja, von daher genau. Ist das alles entspannt und... Du hast mir auch erzählt, und das sind ja, ich hoffe, du verzeihst mir, aber das ist ja so, sind so Bildungslücken, die man da wirklich hat. Also man kann, wenn man sich mit Wolle nicht beschäftigt, hat man da einige Lücken.
Ja.
Und unter anderem hast du mir ja zum Beispiel erzählt, dass Wolle braucht man nicht waschen. Wolle wird gelüftet.
Ja. Wolle wird gelüftet durch das Wollfett, was die Wolle enthält. Je nachdem, wenn sie geschoren wird, wird sie ja gewaschen. Da muss das ganze Streu, der Kot, das muss alles raus. Sie wird gewaschen. Und je nachdem, wie oft du sie wäschst, so viel Wollfett bleibt drin oder auch nicht. Die industriell verarbeitete Wolle hat kein Wollfett mehr.
Ja.
Die musst du waschen, weil die fängt auch an zu riechen. Durch das Wollfett riecht die Wolle nicht.
Und du stellst die Wolle, also du kaufst du die Wolle und also wie erzähl mal, wie machst du, wie ist der Prozess?
Also ich habe angefangen, mich mit Spinnen angefangen, habe vor ein paar Jahren, habe ich mir auch mal so ein Wollvlies beim Schäfer gekauft.
Ja.
Das ist, wie gesagt, ziemlich dreckig mit Kot und Streu und allem. Du brauchst gute 200 Liter Wasser, um das Ding sauber zu kriegen. Das ist zu Hause nicht so gut machbar.
Ja. Nicht in der Waschmaschine.
Nee, da machst du daran Filzteppich.
Ja, genau, ja.
Ja, und dann habe ich einfach aufgehört, das selber zu verarbeiten. Das ist auch das Problem, warum die Wolle heute nicht mehr so viel wert ist vom Schaf, gerade von dem pommerschen Landschaf, was ja hier überall rumsteht und die Landschaftspflege macht, ist die Wolle ja da.
Ja.
Und die streuen sie auf die Felder, weil man sie nicht verarbeiten kann. Sie ist einfach schweineteuer zum das Verarbeiten.
Ah, okay. Also teuer, Entschuldigung, wenn ich dazwischen war, teuer oder qualitativ nicht gut?
Sie ist qualitativ gut,
ja,
je nachdem, was du draus machen möchtest. Also ich würde jetzt aus dem pommerschen Landschaf kein Pullover machen, den du direkt auf der Haut trägst. Aber wenn du jetzt wandern gehst, du hast einen Pullover, der winddicht ist, der wasserabweisend ist, den du nie tot kriegst und du hast warm drin. Egal, wie nass der ist.
Okay.
Ja, wenn du was auf der Haut tragen musst, würde ich auf ein Merino gehen. Das ist dann schon ein bisschen schöner auf der Haut.
Genau, Wollpullover jucken immer fürchterlich.
Ja, ne? Aber das kommt eben
ganz oft.
Genau, das stimmt nicht, ne?
Nein, das stimmt nicht. Das ist, und dann kommt es natürlich drauf an, wenn du beim C&A den Pullover für 39 Euro kaufst, das ist dann im besten Fall noch Schurwolle. Schurwolle ist dann noch vom lebenden Schaf geschoren. Und das ist, die Wolle hat ja verschiedene Längen, die Haare haben verschiedene Längen.
Ja.
Und je kürzer die Haare sind, je mehr Verschnitt das ist, umso billiger ist es. Und das ist das, was du im C&A kaufen kannst. Oder ich sag mal, in allen anderen auch.
Also aber jetzt muss ich nochmal einhaken. Am lebenden Schaf geschoren? Wie schert man denn sonst?
Es gibt durchaus auch Wolle, die vom toten Schaf geschoren ist. Wolle, denkt man immer, hat so ein sauberes Image. Hat sie nicht. Hat sie überhaupt nicht.
Das ist ja,
es gibt ganz viele Schäfer, die in bestimmten Ländern, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Mulesing auf Englisch. Mhm. Da werden die Schafe geschoren. Die kriegen den After freigeschnitten, die Haut weg, damit kein Kot an der Wolle dran ist, nichts, damit man richtig produzieren kann. Also Wolle hat nicht nur ein sauberes Image.
Ah, das ist sehr interessant, weil mit Wolle verbindet man tatsächlich immer so ein bisschen Natur, ja.
Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Nee, man muss hinterfragen, man muss genau hinterfragen, wo kommt die Wolle her, wie ist sie hergestellt, welches Schaf ist es?
Okay.
Die Merino-Schafe, die in Australien überall rumstehen, Australien ist einer der größten Merino-Lieferanten, ja, die haben Haut produziert, dass diese Schafe, die haben dreimal so viel Haut drauf und Wolle, damit die viel Wolle produzieren können.
Also es ist letztendlich das Gleiche wie in der Kuhindustrie, genau. Das wird einfach nur auf Ertrag gezüchtet.
Es ist nur einfach nicht publiziert. Die Leute, du erfährst nichts über Wolle, wenn du dem nicht nachläufst.
Mhm. Aha, haben wir schon wieder ein Feld aufgemacht, von dem wir nicht mal
ganz
wussten.
Ganz was anderes, genau. Ja, richtig.
Aber das ist sehr interessant, ja. Und wie stellst du das sicher? Kaufst du von Produzenten, die dir versichern? War das einfach, solche Produzenten zu finden? Oder?
Mittlerweile ist es einfacher. So einfach ist es nicht und es steht auch bei ganz vielen nicht dabei. Wenn nichts dabei steht, kaufe ich das auch nicht.
Ah, okay.
Also da, wo ich kaufe, da steht da dabei, molesingfrei, aus welchem Land es kommt und wie es produziert ist.
Und was machst du dann mit der Wolle, wenn sie gewaschen ist? Und
dann kommt Faser. Das, was dann kommt, nennt man Fasern.
Ja.
Und daraus spinne ich Wolle. Und daraus stricke ich Pullover, die ich dann wieder hier verkaufen kann.
Das ist, das ist
natürlich.
Sehr, und wir haben uns nämlich vorhin kennengelernt, weil ich so ganz fasziniert war von deinem Spinnenrad. Mhm. Sag mir, wenn ich es war. Und ist tatsächlich ein Spinnenrad, auf dem man mit beiden Füßen arbeitet. Also immer
wie so ein guter Trommler beim Schlagzeug.
Ja, genau. Also immer links und rechts abwechseln. Und das fand ich sehr faszinierend, weil das.
Die alten Spinnräder, früher hat man nur mit einem Tritt gearbeitet. Und das macht man heute nicht mehr. Das ist ergonomisch einfach schlechter. Wenn
ja.
du mit beiden Beinen trittst, ist das gleich. Mäßiger.
Also Don Röschen hat ein Hüftproblem.
Genau. Don Röschen hat ein Hüftproblem, genau. Und so haben wir auch angefangen, wie viele Meter, Axel, vielleicht kannst du ja mal schätzen, wie viel auf so eine große Spindel, auf so eine große Rolle, wie viel Meter Garn darauf passt?
Ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber das ist wahrscheinlich, schätze ich jetzt, viel zu niedrig. So da werden, wie viel Meter oder Kilometer?
Meter.
Meter. 2000?
Ja.
Bisschen weniger.
Ein bisschen weniger, okay.
800-900 Meter, je nachdem,
800 Meter, je nachdem, okay.
Wie dick du das
ja, ja, okay.
Die Wolle verarbeitest.
Ja, ja,
aber
ja,
mit okay. der einen Spule ist es ja nicht getan. Du spinnst einen Faden, ja? Dann spinnst du eine zweite Spule mit dem Faden und ja. dann verzwirnst du das Ganze und erst dann hast du Wolle. Du musst die wie ein Seiler, die beiden Fäden zusammen.
Ja, 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 okay. Das ist ja wirklich harte Handarbeit, oder? Ja,
das ist richtig harte
Handarbeit. Muss man das lernen?
Das muss man ein bisschen üben, ja.
Ist das ein Ausbildungsberuf?
Nee.
Nein, das kann man selber machen, ja?
Ja, ist Hobby. Okay. Ist Hobby. Du kannst das lernen, du brauchst ein paar Stunden eigentlich. Du musst ein bisschen das Feeling dafür haben. Mhm. Das Wichtigste ist das gleichmäßige Treten am Spinnrad. Das musst du erstmal üben, das mache ich mit meinen Schülern, wenn ich denn welche habe. Erstmal treten üben.
Damit ja, man gleichmäßigen ja. Faden
bevor
spinnt.
Bevor man Wolle nehmen, gleichmäßig treten. Das muss ganz okay. gleichmäßig laufen.
Ja, ja, ja. Hm.
Und das hast du ja vorhin ganz nebenbei gemacht. Du hast dich nebenbei mit mir unterhalten, hast mir noch Sachen erklärt und ich durfte die Wolle anfassen und du hast nebenbei einfach mal so eine Spindel.
Das ist wie beim Autofahren wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, so ein bisschen, ne?
Wenn man es kann man es.
Ja, ja.
So und klar. Wie lange brauchst du denn letztendlich, um einen Pullover daraus zu stricken?
Die Frage habe ich heute schon öfters gehört.
Ja, das glaube ich dir.
Hat man mich gefragt, ich sollte Mindestlohn nehmen für den Pullover, dann müsstest du 2000 Euro für den Pullover zahlen. Krass. Kannst du gar nicht zahlen.
Kann man nicht zahlen,
kannst nee. Du nicht zahlen, ist reine Liebhaberei.
Okay, also sag mal, was du Zeitaufwand nimmst. Also ich könnte jetzt natürlich also den Mindestlohn mal, durch 2000 rechnen, aber...
Ich sag mal, an der Wolle, die ich für einen Pullover brauche, spinne ich sicherlich zwischen 50 und 80 Stunden, je nachdem, wie die,
wow.
welche Wolle es ist und wie ja. leicht sie sich spinnen lässt. Ja, und dann stricke ich nochmal mindestens genauso lang.
Auch nochmal.
Und
ja, je nach Pullover.
Und für wie viel Geld verkaufst du dann den Pullover? Also ja, wenn du hier jetzt aufstehst?
Also ich nehme Materialpreis plus so einen kleinen Aufschlag.
Ja. Sag ruhig mal. Also jetzt hast du die Chance.
Also ich sag mal, wenn mich das Material 100 Euro kostet, ja. habe ich den Pullover jetzt für 130 Euro.
Ja, das ist
ein super Preis. Ne, genau, deswegen. Also wenn man jetzt weiß, was dahinter steckt, dann ist das natürlich umso höher zu schätzen. Also ne, was du da leistest und dass man da auch wirklich nicht auf einen Euro gucken sollte.
Genau, das will ich den Leuten näher bringen mit meiner Arbeit hier.
Natürlich, na klar.
Kommen die Leute auch wieder, nachdem die bei dir gekauft haben und sagen?
Ja, ich hatte jedes Mal ganz viele Anfragen, ob ich auf Bestellung arbeite, ob ich was mitbringen kann, ob sie mal zu mir kommen können und gucken können und so. Also ich könnte wesentlich mehr verkaufen, wie ich produzieren kann.
Oh, okay. Und wo hast du denn deine Werkstatt? Da sagt man Werkstatt? Ja, bestimmt.
Ja, in meinem Wohnzimmer.
Ach so, also du, das ist tatsächlich, deswegen sagst du auch zu denen, das ist gut, aber ihr könnt nicht zu mir nach Hause kommen.
Ja doch, ich nehme auch jemanden zu mir nach Hause und ich verkaufe auch bei mir zu Hause, aber es läuft rein unter Liebhaberei, ich mache da kein Geschäft
draus. Aber du verkaufst übers Internet dann oder wie?
Auch nicht.
Also nur auf Märkten, ja?
Auf Märkten, ich bin hier auf dem Museumshof, ich war bei dem Schäfer Westphal letztes Jahr und ja, ich mache so ein bisschen nebenbei halt.
Schön.
Ich kann nicht produzieren, ich alleine schaffe das nicht.
Nee, wie auch? Also wenn du da so enorm viel Arbeit reinsteckst, also wenn da irgendwie 160 Stunden drin in einem Pullover
stecken. Das soll ja auch noch Hobby bleiben.
Ne? Ja, natürlich.
Das
Wichtigste ist mir eigentlich, den Leuten die Wolle, die Verarbeitung näher zu bringen und dass sie ein bisschen darauf achten, was sie kaufen.
Ja, das ist wunderbar. Also vielen Dank, das hat mich sehr, sehr überzeugt.
Und schon wieder was Neues aufgemacht, Alex.
Bist du auf Rügen aufgewachsen?
Nein, ich bin zugezogen vor 3 Jahren.
Wir haben heute nur ganz frisch zugezogen. Ganz, also so wirklich
einige,
so 2, 3
Jahre. Das stimmt.
Ich glaube, das boomt auch hier, ne?
Mit aber das ist schön. Also
dann kriegst du von uns trotzdem die Tasse natürlich.
Ja, selbstverständlich,
genau.
Selbstverständlich.
Und ich hoffe, du hörst uns auch gerne mal rein. Also wenn du was über die Insel erfahren willst, natürlich sind wir immer die erste Adresse, ist ja klar.
Auf
ne?
jeden Fall.
Ne, genau. Und
auf jeden Fall.
Ja, das ist wunderbar, dass du uns mal hier ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was du tust und wie du dich hier präsentierst und so weiter. Das ist ja wirklich super faszinierend. Ganz, ganz toll.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Wir
genau.
danken dir.
Ja, und Alex?
Ja, ich habe wieder die letzten Worte. Ja,
natürlich.
Dankeschön, Diana. Das ist ganz lieb. Auch, dass du mich vorhin so freundlich aufgeklärt hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und wir wünschen dir noch einen ganz tollen Tag. Ein bisschen was ist ja noch dran. Und dass du einfach auch schöne Gespräche hast und auch das ein oder andere Stück verkaufen kannst.
Dankeschön.
Ja?
Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei Inseltypen. Mein bester Podcast.
Moment. Ja, Mensch, nun haben wir Micha auch noch hier gefunden.
Alles außer Rand und Band hier, irgendwie völlig außer Kontrolle geraten. Wir machen jetzt, das ist das Ende, was wir jetzt aufnehmen. Ne? Wir haben gerade den Anfang aufgenommen, Alex, und jetzt nehmen wir das Ende auf. Ich meine, wir sind ja hier der gläserne Podcast auch so ein bisschen.
Ja.
Und deswegen sabbeln wir da einfach mal los. Micha, wie geht's dir? Du guckst ein bisschen über Kreuz hier gerade.
Nee, über Kreuz nicht. Also erstmal war es ein schöner Nachmittag hier. Tatsächlich sollte man hier öfter herkommen und das öfters veranstalten.
Absolut.
Ja, Leute, geht mehr in die Museen. Ne? Nehmen wir von dieser Sendung auch mit.
Und du bist gleich wieder ein guter, echt.
Ja, Rügen hat unheimlich viel zu erzählen. Ich wusste zum Beispiel bis heute nicht, dass wir ganz in der Nähe jemanden haben, der Wein macht mit Trauben, die von hier kommen.
Mhm. Mittelhagen,
ja. Total gut.
Und Schokocreme herstellt.
Ja, vegane Schokocreme. Muss ich noch probieren? Ich traue mich nicht ganz ran. Weil
doch, vegan... kannst du probieren.
Ja?
Unbedingt. Also wir haben es alle drei probiert. Wir sitzen ja auch noch hier. Und was man da wirklich, also man kann das ja gar nicht oft genug sagen, das ist halt ein junger Mensch, der gesagt hat, ich möchte das einfach mal auf bestmöglichen Wege für mich machen.
Wie alt ist er?
16.
Überleg mal, was wir mit 16 gemacht haben.
Ja, gar nichts. An mir rumgespielt.
Und gelacht, wenn wir die Vagisan-Creme-Werbung gesehen haben.
Richtig, genau.
Genau. Genau, ja. Ja, so ist das. Ja, ja, das war ein wilder Nachmittag. Schiedis, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Und,
ja, wir haben gesagt, wir sind von 11 bis 14 Uhr hier. Ich habe ja gar nicht auf die Uhr geguckt, ey. Das ist alles unglaublich.
Es wird schon langsam dunkel.
Ja, wir müssen jetzt dringend nach Hause, Axel.
Unbedingt, ja klar. Machen wir jetzt auch. Deswegen sagen wir Tschüss, Schiedis.
Genau, wir haben ein etwas längeres Interview mit Jens in der nächsten Woche. Das nehmen wir mit rein, weil der hat uns tatsächlich auch noch ein Liedchen gesungen und der hat uns noch ein bisschen mehr erzählt.
Das verdient eine extra Folge.
Das verdient eine extra Folge.
Genau.
Und wir werden zukünftig den, du hast ja Zukunft und so, ne?
Ja, ja.
Den Geschichtenerzähler, Sebastian Lau, den werden wir auch nochmal dazu holen.
Ja, genau.
Der hat nämlich auch ein bisschen mehr zu erzählen und das hätte hier einfach den Rahmen gesprengt, denke ich mal.
Genau, deswegen auch bleibt noch ein bisschen dran, hört die Mädels noch mit den Veranstaltungstipps jetzt über Pfingsten. Ja, ist doch richtig, ja, über Pfingsten, ne? Ja, also, ja, genau, über Pfingsten. Genau, und ja, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hau drin.
Kein LNG auf und vor Rügen.
Hallihallo, Lieben, da sind wir wieder.
Hallöchen.
Hallo und herzliche Grüße aus Kleinstresow.
Ey, die beiden schmatzen mir gerade so ins Ohr, ne? Es ist so eklig.
Wir brauchen Zucker, weil wir sind hier mit ganz sehr bezaubernden 16 Kindern und sie sind wirklich bezaubernd.
Ihr wolltet sie mitnehmen.
Gut, mach mal lieber weiter mit den Veranstaltungen, ehe wir noch zu viel ausplaudern. Es geht los am 24.05. mit dem Hotdog-Wettessen, 14 Uhr im Kulinarischen Garten Göhren. Ihr könnt euch dafür noch bis 20.05. anmelden.
Ich glaube, da hatte Micha die Jungs auch aufgefordert, also Alex und
Axel. Ja, sie wollten nochmal mal Fischbrötchen essen, ne?
Ja, aber ich hatte es jetzt mal nicht gelesen, dass Micha gesagt hat, komm, wir machen Hotdogs.
Okay. Naja, lass uns überraschen.
Weiter geht's am 26.05. mit dem Barber-Reusenfest im Kurpark ab 12 Uhr.
Wir machen weiter am 27.05. Da findet im Dorinth Hotel in Binz in der Bernsteinbar, ich glaube, das ist die Eröffnung der Bernsteinbar, eine Party statt mit DJ Kai.
Und auch am 27.05. auch in Binz, der Sky Contest im Arkona ab 16 Uhr mit Uwe Wollitzer.
Ja, weiter geht's am 28.05. mit dem Kinderfest um 11 Uhr in Sassnitz Wedding.
Auch am 28.05. dann Ostrock Deluxe ab 18 Uhr auf der Waldbühne in Bergen.
Ja, das war's erstmal.
Nein, 28.05. letzte Veranstaltung.
Musik im Park, 11 Uhr im Putbus.
Genau.
Hätten wir ja fast unterschlagen. Das ist ganz wichtig. So, ihr seht schon, wir sind ein bisschen durch den Wind, aber ist es die erste Nacht heute?
Noch nicht mal, der erste Tag.
Der erste Tag und es ist jetzt schon, wie es ist.
Alle sind sehr aufgeregt, das kann nur besser werden.
Und alle unentspannt. Nee, alles ist super. Also, wir wünschen euch eine tolle Woche.
Genau, und wir berichten dann nächste Woche mal, wie es war.
Genau.
In dem Sinne, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn ihr uns mögt, dann folgt uns auf Facebook unter Möwensheet.
Ja, oder einfach bei Instagram unter Möwen mit OE _Sheet.